Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf drei spannende Winzer mit mir am Tisch, nämlich einmal auf den Jochen 30-Acker von Weingut 30-Acker.
Hallo, Denise.
Hi.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich. Und du hast uns ein Winzerpaar eingeladen heute. Das ist ja eine ganz spannende Kombi. Nämlich einmal die Maike Nekel vom Weingut Meier Nekel und ihr Mann, der Markus Klump von Weingut Klump. Da sind wir doch hier heute eine coole Kombi, oder?
Wir freuen uns riesig.
Ja. Wir freuen uns auch.
Ganz Kompetenz. Schon,
ja. Volle Kompetenz am Tisch. Dann stoßen
wir
mal drauf an. Zum Wohl.
Prost.
Was haben wir denn im Glas? Lecker, lecker.
Badischer Wein.
Badischer Wein.
Badischer Wein aus dem Nordbadischen. Ochserrohr.
Von dir, ist ja, Markus, ne?
Genau, von uns. Ist eigentlich eine ganz, ganz seltene Rebsorte. Ochserrohr gibt es eigentlich in Deutschland nur noch sehr, sehr selten. Gehört in die Burgunderfamilie. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Bindeglied zwischen Weißburgunder und Grauburgunder. Bei uns die ältesten Reben.
Ihr seid ein Burgunderweingut, gell? Spezialisiert auf Burgunder in Baden. So, aber jetzt müssen wir mal irgendwie, weil wir haben drei Weinregionen am Tisch, ne? Erzählt mal. Alle! Wo ihr herkommt.
Also ich komme von der Ahr. Es ist eines der kleinsten und nördlichsten Anbaugebiete in Deutschland. Und spezialisiert auf Rotwein. Also eigentlich auch immer schon, seit Generationen, seit Jahrhunderten. Und wir haben irgendwie geschafft und so eine, trotz dass wir nur 550 Hektar Rebfläche haben, also ist ja wirklich wenig, ne? Deutschland hat ja 100.000, also 500.
Echt, ist größer.
Ja, siehst du? Ne? Ich sag ja, also gibt es viele, viele Gemeinden in Rheinhessen, in Baden und in der Pfalz, die schon mehr Rebfläche haben als die ganze Ahr als Anbaugebiet.
Ja.
Und wir haben uns aber irgendwie behauptet, vielleicht auch durch diese Sonderstellung, dass wir immer auf den Rotwein gesetzt haben.
Mhm.
Und vielleicht wollte uns dann eigentlich keiner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es gab so ein paar Versuche, uns irgendwie in der Vergangenheit mit anderen Gebieten wie
zusammen
den Mittelrhein zu fusionieren. Das gab es tatsächlich, aber das ist irgendwo wahrscheinlich...
Mir war zu eckig und kantig.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das alles nicht einfach auch von der Mentalität schon nicht gepasst hätte. Und überhaupt, ne, es ist gut so, wie es gelaufen ist, dass die A selbstständig geblieben ist und dass wir eben da uns auf den Rotwein und besonders den Spätburgunder fokussiert haben.
Ist ja auch ein echtes Alleinstellungsgebiet, also finde ich schon so ein Alleinstellungsgebiet. Also die A ist Spätburgundergebiet, bumm.
Ja, richtig. Ja. War auch immer schon so, ne? Bin ich auch froh, dass das auch so der Spätburgunder sich dann wirklich durchgesetzt hat. Ne? Es gab so Zeiten, da war mal der Portugieser irgendwie ganz in der Dornfelder, kam dabei. Mhm. Aber irgendwie haben es alle, inklusive der Genossenschaften, die bei uns in der Region sind, geschafft, wirklich den Spätburgunder in den Fokus zu setzen.
Ne? Ja, er macht ja auch guten Spätburgunder. Also da muss man den auch in den Fokus setzen. Irgendwie.
Aber ist ja auch spannend, obwohl es ja ganz ein Stück nördlicher ist. Ne?
Ja.
Also, aber landschaftlich super schön.
Super schön.
So steil.
Ganz
aber so
steil, schmales Tal auf der einen Seite. Wald, auf der anderen dann die Reben, teilweise eine Terrassenlage.
Ja.
Das ist schon wirklich toll, Landschaft.
Ist jetzt bei euch beiden komplett anders, oder? Kann man mal so sagen.
Hügelig.
Hügelig, ja. Also Rheinhessen ist ja so ein schön sanftes, hügeliges Gebiet.
Also ich hätte eine viel schönere Beschreibung eigentlich für unsere Ecke, weil das Nordbadische ist ja auch die Toskana Deutschlands. Ne? Wir haben eine schöne, sanfte Hügellandschaft.
Genau.
Und um jetzt aus dem Werbeprospekt zu erzählen, für den Kraichgau.
Oh Gott, Werbung.
Wir haben Hochplateaus auch bei uns. Man merkt natürlich, Jochen lacht ja schon. Also bei uns ist es tatsächlich ein Hochplateau im Vergleich zu Rheinhessen. Aber wir gehören auch.
Heute brauchen wir kein Mittelplatz.
Aber wir können eben auch Rheinebene. Dementsprechend gibt es uns nur Hügel. Und wir haben dann die Reben am Hang stehen oder oben eben auf dem Hochplateau, wie schon angesprochen, aber die Hochplateaus sind 220 bis 280
das ist viel,
Meter.
Viel höher als bei uns ist es aber.
Ein Tick vielleicht,
aber
also es führt auf alle Fälle dazu, dass man in München erstmal nur müde drüber lächeln kann.
Ja, aber das ist jetzt total witzig, weil wir sind gar nicht so hoch. Wir haben die Flächen so auf 130 Meter Höhe.
Ach krass.
Ihr habt nur so eine tiefe Schlucht.
Genau,
ne?
Wir haben eine ganz tiefe Schlucht. Man meint immer, das wäre irgendwie, ne, wenn man im Tal...
Hätte ich jetzt aber auch gedacht.
Genau, wenn man im Tal unten drin steht, dann meint man auch, dass es
hoch ist. Das heißt, auf Minus.
Richtig. Nicht ganz. Also es ist tatsächlich so, dass sich die Ahr über Jahrmillionen da diesen kleinen Canyon reingefressen hat. Und dementsprechend, das ist ja wie an der Mosel, ne? Da gibt es immer noch eine Höhe und man fällt plötzlich quasi in dieses Tal rein, ne? Natürlich in Miniatur, ne? Jetzt mit der Mosel verglichen, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Also ich stand in diesem Weinberg, ne? Und du kannst nicht nur, das ging ja nicht nur steil, sondern es hat nochmal so, du hast den Boden gar nicht gesehen unten. Also es war sausteil, wenn ich das sagen darf, wirklich. So, und Rheinhessen, rheinhessisches Hügelland.
Schön wie immer.
Aber wir haben das eigentlich noch nie so richtig erzählt. Es hören ja auch Menschen zu, die nicht aus Rheinhessen kommen.
Das stimmt, weil wir meistens
aussieht.
Aber auch Rheinhessen waren, ne?
Ja, genau.
Wir haben einfach eher der sanftere Hügel, einfach weil wir tatsächlich Ich sag mal, du hast in Rheinhessen hast du einen roten Hang, was ein bisschen Hanglage ist, aber ansonsten hast du ja nicht wirklich irgendwie was, was einigermaßen steil ist. Also wenn wir von einem steilen Weinberg reden, ich glaube, da lässt du dich kaputt. genau. Das ist ja tatsächlich alles von der Exposition oder auch eigentlich alles eher.
Ja, hast einen Weitblick eigentlich,
genau,
ne, bei uns so ein
bisschen. Sehr einfach zu bewirtschaften.
Ja, so. Okay, ja, das ist genau. Ja.
Aber das ist eigentlich ganz spaßig mit Kaputtlachen. Ne? Anfangsphase, als wir uns kennengelernt haben, habe ich voller Inbrunft der Maike, voller Stolz, unseren Stall als ein Weinberg gezeigt. Und das ist der Kirchberg, wo ich auch den Weißburgunder dabei habe. Wir sind unten am Kirchberg gestanden, 40% Steigung. Ich bin unten gestanden, habe gemeint, Mensch, Maike, und was meinst du? Es kam nur Gelächter. Da hat sie gemeint, ja, wie jetzt? Ich habe gedacht, wir gucken uns den steilsten Weinberg an. Und ich sage, da stehen wir unten direkt. Und dann hat sie gemeint, das ist kein steiler Weinberg, das ist ein Golfplatz. Und als ich das erste Mal an Wartal war, habe ich gewusst, warum. 40% ist da wirklich
Schon krass, ja.
Wesentlich entspannender wie die 65% Steigung dann im Ahrtal. Das sind schon andere Dimensionen.
Aber es ist ja viel Idealismus dabei, ne? Also das finde ich an der A, kannst, wir haben es ja wirklich einfach. Das muss man ja dazu sagen, ne? Und kannst ja bei uns sehr, sehr einfach und sehr preiswert Wein machen. Oder du gibst dir halt Mühe. Aber ich meine, bei euch ist ja beides. Du hast viel erschwertere Bewirtschaftung. Und dann gibst du noch Gas und sagst, jetzt brauche ich aber noch die Qualitätsarbeiten, die dabei zu verhängen. Das ist ja schon, man kann es einfacher haben.
Ja, aber
es ist ja immer einfach.
Wer will schon einfach? Nee,
aber was ja unbedingt, klar, ihr habt die Wertschätzung. Ich glaube, die A-Weine sind ja auch deswegen auch, sagen wir mal, ein bisschen hochpreisiger als andere. Aber trotzdem finde ich, das geht so oft verloren. Wenn es um den Preis geht, dann muss es irgendwie, ist gerade egal, wo es herkommt. Und du siehst halt nicht, ist es ein Wein von der Mosel, ist es ein Wein von der A? Oder kommt er halt eben wirklich, ich will jetzt gerade die Pfalz oder Rheinhessen ganz einfach immer sehen, aber es ist halt, oder auch Baden zum größten Teil, oder viele Teile sind einfacher zu bewirtschaften.
Ja. Es ist halt einfach so, dass diese Steillage heute vielleicht nicht mehr die Wichtigkeit hat mit dem Klima. Ne?
Ist halt warm genug.
Es ist eigentlich ja warm genug. Man ist ja in die Steillage gegangen, weil einfach je steiler, umso höher ist die Sonnenintensität. Ne? So am höchsten ist die Sonnenintensität, wenn sie mit einem 90-Grad-Winkel auf der Erde auftrifft. Und je nördlicher man ist, ne, auf der Nordhalbkugel in dem Fall, umso weniger intensiv scheint die eben, ne, auf den Boden. Und die Steillage ist letztendlich die Idee, oder es ist ja tatsächlich physikalisch einfach so,
dass da
das ist wärmer. So. Ja. Aber dann ist es zum einen die von uns Winzern her die Wertschätzung der Lage, dass wir einfach wissen, was da für Weine rauskommen, eben schon seit Jahrhunderten. Und zum anderen auch die Wertschätzung der Kulturlandschaft. Ne? Ja. Also dass die Landschaft und die Region, die mit Weinbau in Steillagen arbeiten, unheimlich geprägt. Und wenn das plötzlich nicht mehr da wäre und es wäre einfach nur irgendwie Gebüsch oder bewaldete Fläche, da würde ja auch was fehlen. Ne?
Ja.
Und auch, sagen wir mal, jetzt ein bisschen auf so den Artenschutz mit den ganzen Trockenmauern und so, die da stehen. Ne? Das ist ja, wenn es das plötzlich einfach nicht mehr geben würde, ne? Das wäre ja schon auch irgendwie ein Verlust. Ne? Und deswegen, sage ich mal, Wertschätzung in mehrererlei Hinsicht. Ne? Einmal auf dem Wein und aber auch der ganzen und der Kulturfläche auch geschuldet. Ne? Und deswegen macht es auch Spaß. Deswegen stellt man das auch einfach überhaupt nicht in Frage. Also ich komme gar nicht auf die Idee und denke, wieso machen wir das hier eigentlich?
Ja. Und es macht natürlich den Reiz aus, auch als Naherholungsgebiet. Was Ausflüge anbelangt, das ist schon toll.
Ja.
Mit dem Rotweinwanderweg, der dann oben entlang zieht, man guckt unten ins Tal, gegenüber hat man die Wälder dann, das ist schon toll.
Ja, ich fand es auch sehr imposant da bei euch an der
Ahr. So einen schlechten Tag erwischt.
Ja, aber dann kam die Sonne raus und dann wurde es gut. Ne? Das muss man schon sagen. So, aber jetzt sprechen wir doch nochmal, jetzt haben wir hier den Auxerrois im Glas.
Und wir haben noch ein bisschen was in der Flasche.
Vielleicht sagt ihr mal was zu dem Wein von Markus, den wir da jetzt im Glas haben.
Das ist ein sehr prägender Wein für den Markus, den man gerne vorstellt. Aber ich finde, Auxerrois ist zum Beispiel auch eine Rebsorte, die eigentlich sehr säuremild ist. Und das finde ich bei dem Wein immer so spannend, dass der diese Frische und diese Frucht hat, was den eigentlich so trägt. Weil das ist bei uns Auxerrois. War. Wir hatten es mal probiert, haben es dann irgendwann gelassen, weil es einfach, wenn du nicht drauf achtest, ist er ganz schnell überreif, ist langweilig, banal und das ist der Wein ja gar nicht. Ich finde, da ist super schöne Frucht, ganz viel Eleganz, du kannst ihn toll trinken und ist ein super guter Start.
Also
das ist ein
mega Duft auch.
Und 2019 zeigt jetzt auch, dass 19 eigentlich jetzt gerade so schön zum Trinken ist.
Super Jahrgang.
19 ist einfach nach einer Nochsee echt groß gewesen.
Absolut. Letztendlich geht es wirklich um die Säure beim Auxerrois, weil er von Natur aus relativ wenig Säure mit sich bringt. Deswegen ist das Kriterium Säure für den Lesezeitpunkt auch extrem wichtig. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass die Reben die ältesten Reben sind, die wir haben im Weingut. Pflanzjahr 65, also weit über 50 Jahre alt, die einfach kleine Erträge bringen. Und das Synonym vom Auxerrois ist ja gelber Burgunder. Und so sehen auch die Trauben schon aus im Weinberg, wenn sie reif sind. Die werden goldgelb mit roten Bäckchen, wie so reife Mirabellen oder reife Aprikosen. Und so schmeckt dann auch der Wein. Einfach ganz gelb von der Aromatik. Ja, dementsprechend passt halt auch super zur asiatischen Küche, zu Fischgerichten.
Ja, ist toll.
Das ist so ein Klassiker.
So ein Sushi-Wein.
Oder einfach so.
Oder einfach so. Wir haben ja jetzt die letzten Mal ganz oft so Riesling-Weingüter hier gehabt. Und Jochen, du machst ja auch ganz viel Riesling. Wir haben sehr viel immer über Riesling gesprochen. Aber wenn wir jetzt ein Weingut da haben, das ausschließlich eigentlich auf den Burgunder. Du machst ja auch Burgunder. Worauf muss man denn achten, wenn man Burgunder macht? Was muss man denn da anders machen?
Also was bei den Burgundern prinzipiell immer ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Säuremanagement, weil die einfach weniger Säure mit sich bringen wie ein Riesling. Und dementsprechend muss man einfach auf jede kleine Einzelparzelle Rücksicht nehmen, separat im Endeffekt die einzelnen Parzellen bewirtschaften, ganz individuell,
um
diese Saftigkeit eigentlich zu bewahren, weil letztendlich ist es ja unabhängig von der Rebsorte, die Säure macht das Rückgrat, macht die Lebendigkeit eines Weines aus.
Ja.
Und dementsprechend ist sie einfach ganz, ganz wichtig. Auch für uns, für die Ecke, wo wir sind, Baden ist ja extrem langgezogen. Er streckt sich über 300 Kilometer von Heidelberg bis an die Schweizer Grenze. Mhm. Wir sind ganz im Norden da davon. Und das möchten wir einfach auch in der Stilistik unserer Weine zeigen. Einfach immer diese Saftigkeit, diese Frische, diese Eleganz. Nicht zu schwer, nicht zu fett.
Ich glaube, das ist generell ein Thema, ne? Dass du einfach mittlerweile diese Leseterminierung und gar nicht nur auf Burgunder, weil mittlerweile ist es auch so warm, dass man auch sagen muss, auch beim Riesling musst du da schauen, dass du einfach da ganz viel falsch machen kannst. Früher war es so, ich weiß noch ganz genau, die ersten Jahre, nachdem ich in der Lehre war, da war es so immer, es ging immer um Reife. Das heißt, je länger du ziehen konntest, umso besser war es. Da haben wir sogar noch im November gelesen. Ne? Und das ist ja komplett vorbei. Sondern du musst eher gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass die Trauben ausreifen können und trotzdem immer noch die Frische und die Brillanz und die Saftigkeit dann haben, die du brauchst. Ob es Riesling ist oder auch Burgunder. Aber beim Burgunder musst du halt noch mehr drauf achten, gerade wenn du es in wärmeren Lagen hast, weil es halt noch schneller geht.
Ja. Das ist ganz witzig, weil wir ja letztendlich alle in der Zeit gelernt haben, also die so Ausbildungen zum Winzer gemacht haben, in der es noch wirklich drum ging, einen Wettkampf in der Reife zu gewinnen. Mhm. Und es war ja auch gar nicht so einfach teilweise. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so wie heute, dass uns die Reife geschenkt wird und wir müssen einfach nur sagen, an dem oder an dem oder an dem Tag. Ne?
Genau.
Und wir lesen ja heute nach, also wir müssen ja mit Geschwindigkeit lesen, dass uns das nicht überreif wird. Und früher hat man das ja ganz anders gemacht. Ne? Da musste man dafür kämpfen. Da musste man quasi pokern, wie wird das Wetter, ne? Regnet es nochmal oder nicht? Hat man immer Wetterbericht geguckt und kann man nochmal hängen lassen, vertragen die Trauben den nächsten Regen und sowas. Ja, ne?
Werden sie schaffen oder gehen die dann,
oder kommt vorher irgendwie Fäulnis rein?
Ja.
Und das gibt es ja heute gar nicht
mehr. Aber auch die Fäulnis, ne? Ich finde Fäulnis, das war noch vor Jahren ein viel größeres Thema als jetzt. Ne? Wir probieren ja manchmal edelsüße Weine zu machen, kriegen es einfach nicht hin, weil nichts
faul. Es fault nichts, ne?
Und du wirklich einfach gucken musst, dass es halt einfach nicht zu reif wird.
Kann man denn sagen, den Baden, also wenn man sagt, in Baden gibt es schon immer viel Burgunder? Ist das so?
Ist so,
jetzt ist es ja aber eine relativ große Region, was sich da alles zu Baden. Dazu gibt es denn überhaupt sowas, wo man sagen kann, der Burgunder aus Baden, der zeichnet sich immer aus durch...
Dazu ist Baden einfach zu lang gezogen.
Ja, okay.
Das sind einfach ganz unterschiedliche Bereiche, dementsprechend auch unterschiedliche Weinstilistiken, wo auch jede ihre Stärke im Endeffekt hat, aber es sind einfach ganz unterschiedliche Richtungen innerhalb von Baden, weil letztendlich das Klima ist die eine Sache. Bei uns ist es einfach kühler durch die nördliche Lage, aber natürlich ist der Boden auch eine ganz wichtige Sache.
Ja.
Und da haben wir den riesen Vorteil, eben auch zur Rheinebene zu gehören, wo zu Urzeiten extreme Erdbewegungen waren. Dementsprechend haben wir teilweise mit einem Abstand von 1 Kilometer nur extreme Bodenunterschiede. Das geht dann von Keuper bis hin zu Muschelkalk, Kalksandstein als Auflage, Löss oder Lehm, Tonmerkel. Wir haben extrem unterschiedliche Böden. Und das macht es eigentlich so spannend für uns. Das ist eigentlich wie für einen Maler die Farbpalette, eine unheimlich tolle Spielwiese dann.
Ja.
Weil dementsprechend ganz andere Stilistiken dann
rauskommen. Kannst du ganz viele unterschiedliche Weine eigentlich auf den Tisch stellen, von einem Jahrgang.
Und, aber durch diese 300 Kilometer Distanz innerhalb von Baden kann man jetzt nicht sagen, das ist der ganz klassische badische Grauburgunder oder Weißburgunderstil.
Jetzt bist du ja, ich bin ja zu dir hingefahren ins Weingut, ne? Fährt man so von der Autobahn ab, zack, ist man da. Also das ist jetzt eigentlich nicht so ein Gebiet, wo jetzt so viele Weingüter sind, ne?
Überhaupt nicht.
Da, wo du bist, ne?
Überhaupt überhaupt nicht. So. Das war am Anfang auch ein Riesenproblem, eigentlich die Schwierigkeit, weil Bruchsal, wo unser Weingut ist, kennen die Leute vom Stau auf der Autobahn. Ja. Das ist eigentlich so der Klassiker, kommen allen Verkehrsnachrichten drin vor. Deswegen bin ich ja jetzt auch heute 10 Minuten zu spät gekommen. Ich bin auch wieder auf der 5, kurz nach Bruchsal im Stau gestanden.
Das stimmt.
Aber das ist wirklich toll auch. Die Leute merken sich das auch, wenn man sagt, Mensch, fahren Sie doch das nächste Mal einfach bei uns ab, wenn Sie wieder im Stau stehen.
Also kleine Weingrube ganz weiterfahren.
Auch wenn es im Endeffekt noch vor 10 Uhr wäre und Sie haben jetzt keine Lust, Wein zu probieren. Wir haben auch eine gute Kaffeemaschine und leckeren Kaffee. Ist überhaupt kein
vielleicht
Problem.
Noch so Elektroladesäulen, dann kann man vielleicht bei euch
die nächste Ladesäule ja.
Tesla-Ladestation.
Genau. Das wäre doch ganz cool, oder?
Platz hätten wir auf alle Fälle für die Ladestation. Stimmt, genau. Ja. Die Leute haben eigentlich die nordbadische Region eigentlich nicht für Wein auf dem Schirm. Ja. Mittlerweile hoffe ich dann doch etwas mehr, seit wir einfach unser Bestes geben, halt, Top-Qualitäten zu erzeugen. Aber in der Anfangsphase war es die Schwierigkeit, den Grundbekanntheitsgrad herzustellen, weil eben nicht schon zig namhafte Betriebe im direkten Umfeld waren. Mhm. Und das hat es natürlich nochmal schwieriger gemacht. Mhm. Aber letztendlich ist es auch unsere Motivation. Wir sind da extrem detail- und qualitätsversessen und so haben wir uns dann Schritt für Schritt einfach nach oben gearbeitet.
Ja. Ihr habt jetzt keine Weinbautradition so richtig in der Familie, gell?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, du siehst ja eigentlich jetzt mit mir auch erst die zweite Generation. Ich mache das Weingut jetzt mit meinem Bruder zusammen.
Ja.
Wir ergänzen uns super, haben das so ein Stück weit auch aufgeteilt. Er ist hauptsächlich im Weinberg, ich bin im Keller, im Vertrieb und das Büro teilen wir uns.
Vielleicht muss man das sagen, und die Eltern hatten wie ein Garagenweingut.
Richtig, ja, ganz genau.
Das ist schon eine geile Geschichte.
83 war die Anfangszeit und begonnen haben wir mit einem halben Hektar Rebfläche. Also halbes Hektar in Stöcke ausgedrückt. Das sind wir so bei 2.500 Stöcke. Da kennt man fast noch jeden Stock beim Namen.
In
Baden ist das eigentlich
eher weniger.
Da ist im Endeffekt jedes Erdbeerfeld und Spargelfeld größer. Also das war im Endeffekt wirklich sehr, sehr klein. Und unsere Eltern haben als Seiteneinsteiger angefangen. Mein Vater hat im Rathaus gearbeitet, meine Mutter auf der Sparkasse. Also jetzt nicht so die klassischen Berufe, aus denen man raus ein Weingut gründet, aber beides Berufe, die man auch als Winzer sehr, sehr gut brauchen kann, weil man muss zum einen mit sehr viel Bürokratie umgehen können und zum anderen mit den Finanzen. Deswegen waren die Grundlagen nicht so schlecht. Und es war in einem kleinen Hinterhof von Bruchsal. Direkt im Ortskern. Mittlerweile sind wir am Stadtrand von Bruchsal auf einem kleinen Hügel gelegen, haben vor 6 Jahren jetzt alles komplett neu gebaut.
Sieht toll aus. Also es sieht ja wirklich aus wie so ein Schiffsbug irgendwie, der da so steht.
Ja, also uns war es einfach wichtig, so eine Wohlfühloase fürs Probieren zu schaffen. Mhm. Einfach extrem viel Tageslicht, dementsprechend große Glasfronten und nur Naturmaterialien. Sichtbeton, Holz, Glas, das sind so die drei Baustoffe, die wir verwendet haben. Und jetzt ist das Ganze auch stimmig, weil viele unsere Weine dann doch auch von Top-Restaurants oder von Top-Hotels kennen, die dann auch so eine gewisse Grunderwartung haben, was sie sich von einem Weingut vorstellen.
Gut, aber in so einer Garage empfangen zu werden, ist schon cool.
Ja.
Das Berlin-Schick-Feeling.
Ja, das ist wirklich, da hätte man noch ein bisschen Graffiti an der Wand machen können und dann wäre alles perfekt gewesen. Aber jetzt fühlen wir uns einfach extrem wohl, seit wir den Neubau haben. Und unsere Eltern sind auch noch mit dabei, halten uns den Rücken frei, sind dann in der Winothek für den Verkauf dann zuständig.
Also haben auch früh mit ökologischem Weinbau angefangen, ne?
96. Ja. Also das war wirklich weit vor der Welle. Mittlerweile ist es ja doch extrem glücklicherweise weit verbreitet und sehr, sehr viele stellen um auf den ökologischen Weinbau. Aber bei uns war es noch zu einer Zeit, da war Learning by Doing angesagt. Da gab es wenig Erfahrungen, wenig Fachbücher.
Da war der Öko-Weinbau noch in der Müsli-Schiene, ne?
Genau. Ja. Also da war
Birkenstock.
Birkenstock,
und Wollpullover.
Wollpullover, genau.
Wollpullover, Birkenstock.
Komisches Image, ne?
Aber und hinten drin Müsli-Riegel. So, ne? Das war so das klassische Weltverbesserer-Bild, was ein Öko-Winzer anbelangt hat.
Was haben wir denn jetzt im Glas, wenn ich das sagen
Ich habe gerade mal übergeleitet. Wir haben letzte Woche unsere ersten 2020er Gutsweine gekriegt. Deswegen habe ich was mitgebracht. Markus hat auch wenn das jetzt 2020 Gutswein Chardonnay von uns.
Von euch.
Das ist ein Chardonnay, der ist genau Der ist 100% im Holz ausgebaut, also im Doppelstück und im 500er Tenu. Und das ist so ein bisschen für uns. Chardonnay, wir haben ja gerade eben über das Klima gesprochen. Chardonnay ist ja schon eine Rebsorte, die bei uns mittlerweile einfach gut passt. Also ne, seit 1991 ist in Deutschland erlaubt, als Qualitätswein Chardonnay anzupflanzen. Vorher haben es alle als Tafelwein gemacht, die es gemacht haben. Also das siehst einfach auch, damals war es noch nicht warm genug. Wir hatten nicht genug Sonnenstunden für Chardonnay. Und meine Eltern haben glücklicherweise auch 91 angefangen, Chardonnay anzupflanzen. Und glücklicherweise auch die richtigen Klone, nicht nur, ne, ja, aber überwiegend, sage ich jetzt mal. Und Chardonnay war dann neben Riesling eine Rebsorte, wo man gesagt hat, die wollen wir uns auch behalten. Also bei uns ist, sagen wir mal, Grauburgunder und Weißburgunder ist viel größer, aber Chardonnay gewinnt immer mehr an Bedeutung, dass wir sagen, das ist was, was ich auch gern trinke.
Ah, schön.
Und dann aber auch eher so ein bisschen, nicht so das klassisch wie früher, rein hessisch mit viel Frucht, sondern halt eher, ich will auch nicht sagen frankophil, ich glaube, das ist ein eigener Stil, dass du sagst, es ist ein bisschen holzgeprägt, das hat die Frucht, weil Jammer. Das ist auf Kalksteinböden gewachsen und in Lösslehmböden und da hast du einfach so einen kunderbunten Mix, aber ich finde einfach so ein Trink-Chardonnay, so ein, sagen wir, im rheinhessischen Burgundierblau, sagen wir immer. Ne, also, nee, ist einfach,
weil verrückt, dass wir es immer noch mit Frankreich vergleichen.
Weißt du warum? Weil es halt für so uns so Attribute verbindet mit, was ein Burgundierblau ist für uns ein Chardonnay zum Supertrinken. Mhm. Zack. Ja. Deswegen, wenn du so ein bisschen, also weil du es gern trinkst, ne, oder beziehungsweise deswegen hast du manchmal so Assoziationen im Kopf, wo du einfach, ja,
aus. Ja.
Schön.
Ja. 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 Ich kann Wein nicht beschreiben, das müsst ihr machen.
Das ist total ansprechend. Du weißt ganz genau, was du im Glas hast. Ne? Also es ist jetzt nicht so, du musst erstmal überlegen, was ist es denn jetzt eigentlich? Genau. Klar, Chardonnay, ganz typisch. Und es halt hat so ein bisschen diese Mineralik. Ne? Es ist eben nicht irgendwie so eine komische Fruchtbombe oder eine Holzbombe oder sonst irgendwas. Es ist total ausgewogen und trinkig. Ne? Es ist trinkig. Ja? Und du hast Lust, du musst echt aufpassen, dass das Glas nicht so schnell
trinkst.
Ja, das geht.
Ja.
Ne, aber das ist auch die Idee dran, ne?
Ja.
Weil oftmals das, was man vorher gemacht hat, ist schon schwerer, wenn du zur Ortsweine gehst, das ist halt schon eigentlich echte.
Du musst da ja auch was liefern, so ein bisschen.
Genau, ne, genau.
Ja. Das ist ein Gutswein dann.
Ein Gutswein ist einfach so was, wo du sagst, das schön ist, genau.
Trinkspaß.
Trinkspaß.
Aber macht er absolut. Und das Holz ist auch super schön eingebunden.
Ich finde ja, das macht ihr ja genauso. Du musst jede Rebsorte schmecken. Ich finde auch, wenn du irgendwie eine Aromatik in den Wein hast, weil du als Winzer eine Aromatik hast, jeder Wein schmeckt gleich. Und es ist gerade egal, ob du jetzt einen Weißburg, einen Grauburgunder oder einen Chardonnay trinkst. Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Und deswegen probieren wir auch da, logischerweise machen wir alle, halt auch die Rebsorte rauszuarbeiten.
Aber sagt mir doch mal, weil du hast ja auch gesagt, man weiß direkt, was man im Glas hat. Wie schmeckt denn dann ein Chardonnay?
Probieren.
Ja. Das ist ja die schönste Fortbildung. Ja, ne? Wir bilden ständig weiter.
Aber wie schmeckt denn eine Birne? Nach Birne.
Nach Birne.
Wie schmeckt ein Chardonnay? Nach Chardonnay im besten Fall. Ne? Also letztendlich kann man es wirklich reduzieren auf das. Wenn man in seinem Leben noch nie eine Birne gegessen hat, kann man die auch nicht beschreiben. Und so
ist es eigentlich gut beschrieben.
Ja, und so ist es letztendlich auch mit so einem Wein. Ne, wenn du den noch nie getrunken hast, kannst du auch nicht sagen, was ein Chardonnay ist. Aber wenn du jetzt oft Wein trinkst und vor allen Dingen nicht nur einfach nur trinkst, sondern den bewusst trinkst, ne, dass du weißt, was hast du im Glas, was ist das für eine Sorte. Und im besten Fall hat der Winzer jetzt nicht versucht, diese Gleichmacherei zu betreiben, ne, indem er dann irgendwelche lustigen Fruchtaromen über irgendwelche Hefen oder sowas versucht da reinzukriegen, sondern es ist dann eine ehrliche Geschichte, dass die Rebsorte auch das zeigt, was sie ist. Dann schmeckt der Chardonnay nach Chardonnay.
Aber es ist im Endeffekt auch, wenn wir an unsere Schulzeit so oder Berufsschulzeit zurückdenken, zum Thema Sensorik ging und du irgendwie auf Aromen, wurde immer versucht, so ein bisschen dich auf Aromen zu trimmen. Was hast du gemacht? Es wurden Birnen oder sonst irgendwas eingeweicht, hast du dann einen Deckel aufgemacht, hast reingerochen, hast halt die pure Frucht gerochen mit verbundenen Augen und hast danach abgespeichert. Und da ging es ja auch darum. Also super
verständlich. Also ich muss erst zu Hause dann die Augen verbinden und immer in den Chardonnay.
Glas Chardonnay hinstellen, Glas Weißburgunder, Glas Grauburgunder, Glas Riesling, dann machst du
so läuft das dann.
Ist es weiß.
Und es ist ja so, ne, dass evolutionär bedingt der Mensch, ne, also der frühe Mensch zuerst riechen und schmecken konnte. Ne? Der konnte ja gar nicht sprechen. Das war ja essentiell zu wissen, was kann ich essen? Ne? Also ist das giftig? Ist das gut? Ist das nichts? Er hat da dran gerochen. Ne? Ich glaube nicht, dass sich so ein Steinzeitmensch irgendwas in den Mund gesteckt hat, bevor er mal dran gerochen hat. Das haben wir ja total verloren. Ne? Ja. Weil wir wissen ganz genau, dass ich gehe mal auf die Birne zurück. Wenn man sich die holt, dann isst man die einfach. Man riecht nicht erst mal dran, ob die vielleicht schlecht ist, weil man weiß das ja, ne?
So. Ja.
Erst viel später hat sich die Sprache entwickelt und das sitzt tatsächlich auf zwei verschiedenen Gehirn. Hälften.
Ja.
Und deswegen ist die Verknüpfung nicht ganz so einfach. Ne? Deswegen riecht man oft irgendwo rein und denkt, ah, ich kenn's, ist bei Weiden ja so oft, ne? Mhm. Dann denkt man, ich kenn's, und dann sagt man, da sind irgendeiner, ach, das ist wie eine richtig schöne Schattenmorelle oder eine Kirsche oder was weiß ich, ne? Und dann denkt man, ach ja, genau, ne? Ja. Dann, es erinnert ja nur in der Aromatik an irgendetwas, ne?
Ja. So, und das ist ja das, was man trainiert über das regelmäßige Probieren, dass man einfach schneller in Worte fassen kann, was man riecht.
Ja, ich muss halt mehr trinken.
Schmeckt. Ja,
genau. Also zum Wohl, der Stoß wird auch mal trocken. Ja,
ich hab trainiert.
Leer. Markus, du sagst, Inspiration zählt für euch mehr als Tradition. Mhm. Was heißt denn das? Wo kommen die Inspirationen her?
Wir haben ja nicht so eine lange Weinbautradition über 150 Jahre und länger, sondern wirklich eine sehr junge Weingeschichte mit unserem Weingut, was für uns halt immer ganz, ganz wichtig ist. Wir probieren extrem viel, eben natürlich Europa, ganz viel aus Deutschland, aus Frankreich, Österreich, Italien. Zum einen, weil es natürlich spannend ist, aber zum anderen, nur so kann man sich auch selber einordnen. Wo steht man selbst mit seiner Qualität? Wo hat man noch Potenzial? Was kann man noch weiterentwickeln? Mhm. Und das ist ja das, was uns extrem viel Spaß macht und wo wir uns dann inspirieren lassen auch.
Mhm. Genau, über den Geschmack.
Über den Geschmack einfach. Mhm. Und dann geht ja bei jedem Winzer so ein Kopfkino los. Man überlegt dann, Mensch, mega, was ich da jetzt rieche und schmeckt. Was hat der jetzt gemacht? Was hat der jetzt anders gemacht? Auf welchem Boden könnten die Reben stehen?
Ja.
Und das ist eigentlich das Spannende daran, weil es ist ja ein ganz klassischer Handwerksberuf, den wir ausüben. Mhm. Da kann man ja nicht sagen, wir arbeiten jedes Jahr nach Schema F, nach einem roten Faden, sondern wir gehen ja jedes Jahr ganz sensibel auf die Jahrgangsunterschiede ein und natürlich auch auf die Stilistik. Mhm. Wichtig ist auch immer, den Willen zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und da brennen wir einfach dafür und da brennt jeder von uns, wie wir hier am Tisch sitzen, dafür, sich einfach weiterzuentwickeln von der Stilistik.
Man sucht immer.
Es gibt wenig Winzer, die komplett zufrieden sind.
Ja.
Nicht, weil wir Dauernörkler sind, sondern man ist ja...
Auch.
Wahrscheinlich.
Ja, aber es ist ja wirklich so, wenn du ständig deine eigene Wein trinkst, ne? Und denkst, immer gut. Und probierst nichts mehr vergleichbar, ist irgendwann alles super lecker.
Ja.
So ist es.
Und deswegen musst du eigentlich, umso besser du trinkst, umso mehr Ansporn hast du.
Ja, das Witzige ist, man fühlt sich manchmal wie auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ne? Es ist wirklich so, auch weil sich ja so viel verändert. Wir haben ja keine Wiederholung. Ne? Jedes Jahr ist neu, jedes Jahr bringt neue Herausforderungen. Wir haben immer irgendwie was, womit wir uns neu beschäftigen müssen. Ich meine, alleine in der kurzen Zeit, ne? Ich habe unsere Lehre ja eben, Ausbildung mal, das ist ja jetzt alles so, sagen wir mal so Pi mal Daumen, so um die 20 Jahre her alles, ne? Und das ist ja jetzt nicht, als wären da zwei Generationen dazwischen. Und allein in der Zeit hat sich klimatisch so viel verändert. Und man wird jedes Jahr wieder auf eine neue Herausforderung eingestellt. Und man hat immer nur diesen einen Versuch. Ne?
Ja.
Und dann dauert das wieder ein ganzes Jahr. Ne? Und
kommt
dann,
nur einmal im Jahr.
Und es kommt nur einmal im Jahr. Ne? Und eine Fehlentscheidung, beispielsweise alleine während der Ernte, kriegst du gar nicht mehr so ausgeglichen. Klar, du kannst irgendwie versuchen, irgendwie kellertechnisch jetzt auf irgendwas einzugehen. Aber das ist ja gar nicht das, was wir wollen.
Ja.
Ne? Man denkt ja immer, ne, nächstes Jahr machst du mal das und dann machst du mal das, dann probierst du dieses oder jenes. Du bist ja nie fertig, ne? Und das ist eigentlich auch das, was so spannend ist. Und deswegen wird es auch überhaupt niemals langweilig, ne? Also man kommt nie in diesen, wo man denkt, ach, immer das Gleiche, ne? Nee, es ist nie gleich. Es ist einfach nicht gleich.
Diese Arbeit im Weinberg, das verbindet euch auch alle drei.
Unbezahlbar, nur so funktioniert es.
Würdest du sagen, das ist ein klassischer Handwerker, ne?
Das ist die Grundlage.
Ja. Und das haben wir auch beigebracht, ne?
Klar.
Richtig.
Nur so funktioniert es.
Ja.
Und was natürlich auch eine wichtige Sache ist, wodurch wir uns ja auch immer weiterentwickeln, du musst ja, das sind ja jetzt doch auch alles Betriebe, die sich extrem dynamisch weiterentwickelt haben und gewachsen sind. Du musst ja erstmal auch eine gute Basis erarbeiten, sei es jetzt von den Fässern, die extrem viel Geld kosten, dann die Top-Lagen, die Schritt für Schritt du dir zunehmen kannst und das Team natürlich auch, was du so Schritt für Schritt um dich außenrum aufbaust. Weil eine Sache ist klar, diese Tüfteleien und diese Weiterentwicklung, das sind alles so kleine Rädchen, die aber alle extrem zeitintensiv und
das kannst du nicht alleine auch.
Kann man nicht alleine und das kann man auch nur, wenn man Ruhe dafür hat und sich darauf konzentrieren
kann. Übrigens zum Thema alleine, du bist mit dem Wein alleine.
Ja.
Und wir sind jetzt gleich durch.
Wir trauen uns nicht zu probieren.
Also ich würde dir was dazu sagen, aber vielleicht
soll ich
dir
probieren. Aber sehr gerne.
Was haben wir denn im Glas? Jochen, was schenkst du da ein?
Ich schenke gerade einen Muschelkalk Chardonnay 2019. Das ist ja auf den Wein, den ich gerade mit dem Gutswein eingeladen habe.
Den durfte ich schon mal vorprobieren, da bin ich ein großer Fan hier.
Das macht doch echt Spaß. Also das mit dem Chardonnay, was ich gerade gesagt habe, bestätigt sich auch in dem Wein. Also ich finde einfach, das ist super spannend.
Ja.
Chardonnay besticht halt immer durch diese Mineralität, durch die Kräutrigkeit. Das ist nicht so eine Fruchtbombe wie manche andere Rebsorten, aber das macht den Reiz, den Charme kam einfach auch von der Rebsorte aus. Das ist noch eine relativ junge Anlage, die wir haben. Mhm. Und da ist der Name auch wirklich Programm, Muschelkalk, weil da kannst du Stahlkappenschuhe anziehen, wenn du durch den Weinberg läufst. Das ist wirklich komplett voll mit purem Kalksandstein, okay, und Muschelkalk, wo du dann auch die fossilen, mhm, Einlagerungen drin hast. Hat uns mega Kopfschmerzen bereitet bei der Pflanzung, durch, mhm, den hohen Steingehalt natürlich. Aber super spannend. Mhm. Wir haben da jetzt auch ein kleines Häuschen in der Mitte stehen, wo man Weinproben machen kann mit Blick über die Rheinebene. Das ist schräg gegenüber von unserem Weingut. Kann man einfach auch ganz gemütlich hinlaufen. Und es ist eine unheimlich spannende Lage.
Wir melden uns jetzt schon mal an, oder?
Krass, ein Grill vielleicht auch.
Ja, genau. Was habt ihr denn da gleich noch vor?
Und vor allem, was ja ganz wichtig ist, weil das ging uns dann auch schon häufiger so, wir haben ganz bequeme Bänke da stehen, weil es wird schwierig, wieder aufzustehen.
Jochen, was sagst du jetzt zu dem Wein? Vorher dein Ende im Glas?
Ich finde total schön, weil er ist auch, was der Markus gerade auch schon gesagt hat, er ist nicht aufdringlich. Weißt, das ist so ein ganz entspannter Vertreter, wenn man gerade auch dabei wieder sind. Du hast spürbar, ja, du hast den Körper, die Komplexität, mhm, tolle, unheimlich schöne, klassische Chardonnay-Frucht, mhm, finde ich. Und es ist jetzt ja ein Jahr älter, 2019, mhm, finde ich auch immer noch wahnsinnige Frische, mhm, weil aber auch diese Frische hat im Geschmack. Also merkst du einfach, das ist auch ein Punkt gelesen, mhm, dass es halt einfach diese Eleganz auch behält. Ne?
Mhm. Wie findest du den Wein? Also, oder gibt es das auch mal, dass du einen Wein von ihm nicht magst? Ist das wert? Ein Albtraum, habt ihr gleich schlechte Stimmung?
Nee, überhaupt nicht.
Das gibt's aber auch nicht.
Nee, gibt's nicht. Also wir haben schon einen sehr ähnlichen Geschmack. Nein, aber was ich damit sagen wollte, es wäre jetzt kein Problem. Also jeder ist da sehr offen für eine ehrliche Meinung.
Aber es ist wirklich
im Endeffekt so, dass wir wirklich einen sehr ähnlichen Geschmack haben und, mhm, uns doch ganz oft einig sind. Aber wir probieren natürlich auch sehr viel zusammen. Und das Spannende ist halt auch einfach, jeder kennt ja auch die Stilistik des anderen. Mhm. Wir haben ja auch, unsere Hauptrebsorte ist Spätburgunder, genauso wie die Hauptrebsorte bei der Maike. Mhm. Aber keiner versucht, dem anderen die Stilistik aufzudrücken, was keinen Sinn macht. Da liegen 240 Kilometer dazwischen.
Völlig unterschiedliche Betriebe. Unterschiedliche Betriebe, Böden und unterschiedlichem Klima. Das ist,
ja,
das ist,
und das macht das Spannende eigentlich aus. Ja? Ja. Auch so eine banale Sache wie die Barrique-Auswahl. Ne?
Auch das kannst du nicht
verallgemeinern. Da haben wir ganz andere Böden, ein anderes Klima. Selbst wenn die jetzt als Beispiel analytisch identisch oder nahezu identisch wären, schmecken die Weine komplett konträr, weil sie auf einem anderen Boden gewachsen sind. Mhm. Und dementsprechend brauchen die auch ganz andere Fässer, in denen die Weine dann letztendlich reifen.
Anders gereift.
Ja.
Und da brauchen sie ein anderes Holz.
Ja.
Und einen anderen Toast.
Ja, ja, das ist so.
Ihr seid ja wie viel Kilometer auseinander? 240?
240, ungefähr, ne? Ja.
Das ist ja schon auch eine Herausforderung. Und ihr jetzt, was ich auch so witzig finde, ihr führt ja beide ein Weingut, aber jeweils mit den Geschwistern.
Das ist lustig.
Also das ist ja echt lustig, ja, ne?
Ja. Mit der Schwester?
Ja, genau. Ja.
Aber das ist natürlich...
Die zwei hätte ja auch so komplett können. Ja,
genau. Aber die waren nicht vermittelbar.
Okay.
Aber was wir natürlich dadurch haben, durch diese Entfernung, durch die 240 Kilometer, unsere Haus- und Hofautobahn ist ja die 61.
Ja.
Da kennt man jedes Schlagloch mittlerweile auf der Autobahn.
Habt ihr so Weinverkaufsständchen da eingerichtet? So.
Hätten wir fast wie die Spargel- und Erdbeerständchen machen können mittlerweile. Das Schöne ist ja, dass jeder eine zweite Heimat dazu gewonnen hat. Jeder fühlt sich beim anderen extrem wohl, weil die Pendelei haben wir jetzt seit 18 Jahren mittlerweile.
Ja, tatsächlich.
Ein paar Kilometer
seit 18 Jahren, ja, pendeln wir zwischen den beiden Weinregionen und Weingütern.
Mhm. Du bist ja auch ein Killer, ne? Wie oft haben wir ja schon Veranstaltungen gehabt, wo du gesagt hast, morgen früh um 5 bin ich dann unterwegs und bin dann baden und dann, aber später bin ich an der A.
Da waren teilweise nur 2-3 Stunden Schlaf dazwischen.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Sehr oft.
Deswegen haben wir auch eine sehr gute Kaffeemaschine da, die wir dann auch brauchen.
Aber ihr habt euch während des Studiums kennengelernt, ne?
Genau. Ja, richtig. In Geisenheim, in der Fachhochschule, beim Studium der Weinbau und Önologie. Genau. Ja. Und wie das dann manchmal so ist, ne, da kommen viele Regionen zusammen, und dann kommen Menschen zusammen.
Kannst
und
ja auch nicht aussortieren, sagen,
nee,
ich komme aus Baden,
nicht,
kannst du
nicht
brauchen.
Nee, kannst du nicht, lass die Weizen fahren, nächster bitte.
Ja. Wobei, das machst du nicht. Man muss ja dazu sagen, zusammengekommen sind wir dann erst in Südafrika.
Ja, gut, das war trotzdem während dem Studium.
Weil eine Sache, ich glaube, da waren wir beide ziemlich ähnlich von der Denkweise, wir hatten eigentlich die Denkweise, mit dem Winzer, nie im Leben.
Halt, du siehst
weil,
die Probleme,
da war der Stress
weißt,
ja schon vorprogrammiert.
Ja, siehst du,
aber mittlerweile sind wir auch gereift.
Ja, aber
jetzt
erstmal ein bisschen ernsthafter auf den Punkt zu bringen.
Ja. Also, ich trinke noch mal was.
Danke.
Beide ernsthaft.
Es ist ja kein, nicht so, dass einer in die Fremde fährt und weiß ich nicht, ist da ganz sozial abgeschottet von allen, von der Familie, von Freunden und sowas. Es ist wirklich so, wir haben zweimal ein Zuhause.
Ja. Und eine Sache hast du schon angesprochen, die eigentlich ganz, ganz wichtig ist, unsere Geschwister.
Weil die sind ja auch noch da.
Die sind auch im Endeffekt mit da und so ist es eben auch möglich zu pendeln, weil ja einer auch immer da ist. Auch die Eltern, die im Endeffekt uns auch ganz, ganz oft den Rücken frei halten. Genau. Nur so funktioniert es. Das ist ja wie mit allem ein starker Familienzusammenhalt. Das ist unbezahlbar.
Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Elementar. Ne?
Ganz wichtig. Dass das funktioniert, genau.
Familienbetriebe.
Ja, das ist wirklich so. Ja. Und das kann man gar nicht, wenn man das nicht erlebt, dann weiß man gar nicht, was das alles bedeutet. Ne? Das ist ja quasi Rückhalt in allen Lebenslagen. Ne? Ja. Zu jeder Tageszeit, zu jeder Uhrzeit, an jedem Wochentag. Und das ist toll.
Ne? Zu jeder speziellen Lage im Land.
Ja, Auch das.
Muss man jetzt auch mal sagen, jetzt gerade für uns Frauen ist das eigentlich auch fast sonst nicht schaffbar, ne? Einen Betrieb dann auch so zu leiten.
Ja, tatsächlich.
Muss man sagen.
Ja, also ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass alles irgendwie ein patriarchisches System ist oder sowas. Aber es ist nun mal so, dass die Frauen die Kinder bekommen. Ja. Also das ist halt so, das kann man jetzt nicht irgendwie wegrationalisieren. Genau. Ja. Ne? Und das nimmt natürlich Energie und das nimmt Zeit und so, ne? Und die muss man, da muss man einfach dann schauen, wie das geregelt wird und wie man das macht, ne?
Also ihr habt auch eine gemeinsame Weinlinie gemacht, gell? Heißt gemeinsam.
Hand in Hand. Das ist der Zeitpunkt, wo wir das tatsächlich auch mal probieren sollten, dass du das verinnerlichen kannst.
So mit dem
können wir das zwischen rein. Wir sind Profis, wir können das zwischen rein.
Ich würde schon gerne noch hier den Kirschberg probieren.
Aber Maike, das Weingut, das du jetzt führst, das hast du ja von deinem Vater übernommen. Und das hat auch eine spannende Geschichte, ne? Weil eigentlich hat auch der Opa damit angefangen.
Man kann es runterbrechen und sagen, dass ich jetzt mit meiner Schwester in der fünften Generation bin. Aber auch das ist nur so eine Halbwahrheit. Mhm. Also es gab, sagen wir mal, drei Generationen lang so einen gemischten Betrieb, der eben auch einen Hektar Rebfläche hatte.
Ja.
Ne? Seit meinem Opa gibt es dieses Weingut Meiernäkel mit einem Hektar Rebfläche. Und die haben damals tatsächlich den Wein über ihre eigene Wirtschaft verkauft. Ne? Also das war so, ne, wie man das halt früher so hatte. Ne? Ein paar Hektar, ein paar Flächen, ne? Und Wesenwirtschaft. Ja, das war, die haben sogar tatsächlich immer aufgehabt mit Kegelbahn und Bierkneipe noch dabei. Ja, ne? Also das war so, ne, und noch kleinen Lebensmittelladen. Ne? Das war so alles mit dabei. Und ja, genau. Das war so eine Institution bei uns im Dorf. Da wurde gefeiert und da wurde der Wein auch verkauft. Und mein Vater, der Werner, der hat den Betrieb im Prinzip in der Zeit übernommen, wo die A einen echt schlechten Ruf hatte. Ne? Also ganz Deutschland war ja, sage ich mal, jetzt nicht gerade von diesem Qualitätsgedanken geprägt ne? In den 60er, 70er Jahren. Also das war schon eine ein bisschen schwierige Kiste für den deutschen Weinbau. Und da war auch an der A der Rotwein einfach süß. Ne? Der war süß, also der war richtig süß und es war Massenproduktion. Es ging um Menge und es ging um Massenabsatz. Die mangelnde Qualität wurde tatsächlich mit Zucker kaschiert. Ne? So muss man einfach so sagen. Ne? Damit das überhaupt geschmeckt hat, das süße
Zeug, nicht Zucker rein.
Wurde das süß gemacht. Das hat natürlich den deutschen Weinbau und auch an der A ein ziemlich schlechtes Licht gerückt. Ne? Unser Vater, der fand das toll mit dem Weinbau, aber der hat nicht gedacht, dass er damit seine Existenz finanzieren kann, weil er nämlich keine Lust auf diese Kneipe hatte, ne? Das dann zu machen. Und der hat dann gesagt, nee, er lernt was Sicheres, was Ordentliches, also quasi hat auf Lehramt studiert und hat gedacht, dass er den Betrieb einfach so nebenbei dann weiterführen kann, weil das war ihm schon irgendwie so eine ganz wichtige Herzensgeschichte, dass das weiterläuft und hat sich dann, als er mit dem Studium fertig war, entschieden, dass diese Sorte Spätburgunder, die wir da haben, dass die ja auch irgendwie besser sein kann, ne, als das, was bis dahin produziert wurde, ne, dass er gesagt hat, Mensch, wir haben hier diese Sorte, das ist die gleiche Rebsorte wie im Burgund, ne, warum schmeckt das hier so und warum schmeckt das da so? Und dann ist er quasi auf die Suche gegangen. Ne? Auch kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Dieses Wissen, was wir heute haben, um den Weltweinbau, um das, wie es in anderen Ländern gemacht wird, was wir für Einblicke haben, die gab es damals ja gar nicht. Ne? Das war so eine Suche und so ein Finden und so eins nach dem anderen mal rausfinden. rausfinden, was machen die denn? Dieses Erträge reduzieren, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Das war was ganz, ganz Neues, ne? Dass man Trauben abgeschnitten hat, dass man nicht versucht hat, so viel Menge aus einer Rebe rauszukriegen, wie nur irgendwie möglich. Mhm. Das kannte man nicht. Und so ist er an die Sache reingegangen. Da hat er letztendlich festgestellt, dass man das mit 50% nicht machen kann, dass man eher 150% braucht, um in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Und hat sich dann getraut, auch finanziell getraut, einfach diese damals dann 1,5 Hektar, ne, 1981, 82 rum war das, zu übernehmen und dann in diesen Qualitätsgedanken weiterzuspinnen, ne, und auszuprobieren und sich dran auszuprobieren. Vielleicht auch mit meiner Mutter im Hintergrund, die Lehrerin war, ne, also die war dann einfach so der ruhende Pool, die hat einfach das weitergemacht und hat vielleicht sogar in den ersten Jahren für den Familienunterhalt gesorgt, gehe ich mal ganz stark von aus, ne, mit diesen 1,5 Hektar und diesen ganzen Modernisierungen und sowas, was dann gemacht werden musste. Kostet, ne, das hat erstmal, glaube ich, ziemlich viel gekostet. Zeit, Energie, Geld, alles. Ne?
So Mitte, Ende der 80er war ja aber dein Vater eigentlich so eine ganz angesehene Weinpersönlichkeit in Deutschland.
Ja, er war
auch für euch so in der Rückschau, oder?
Nee. Er war in dieser Generation von Winzern, die diesen Umbruch letztendlich mit gestartet haben. Ne? Und zum Glück sind da so viele in diesem Zug mitgefahren. Ne? Also die dann einfach gesagt haben, nee, es muss jetzt anders werden. Ne? Das ist eine richtige Pioniersarbeit gewesen letztendlich, ne, damals.
Wir haben eher die Vorarbeit dann aufgenommen, haben es in die Breite getragen, kann man so sagen.
Genau.
Ich glaube, das ist
richtig.
Viele Betriebe einfach dann auch wirklich, das war auch wieder da, Idealismus, aber halt in einem sehr kleinen Maßstab. Und dann haben wir von denen wiederum gelernt und haben es dann nach außen getragen.
Ja, genau. Man muss es einfach sagen, was wir heute an Informationen bekommen können, ne? Was wir für ein Miteinander haben. Das war in dieser ersten Generation, ging das ja gerade mal so los. Ne? Ich meine, wenn man früher Winzer gelernt hat, hat man das im eigenen Betrieb gemacht.
Schon, ne? Denken, ganz klar.
Oder beim Nachbarn, aber
eigentlich. Ja, genau.
Vielleicht an den Sohn, aber
richtig,
sonst,
richtig. Ja. Ne? Hauptsache, man gibt keine Informationen preis, ne? Dass nicht der weiß ich nicht, der Kollege einem nachher noch irgendwelche Kunden wegschnappt und sowas. Ne? Das ist für uns ja undenkbar, dieses Denken, weil wir wissen ganz genau, dass wir nur zusammen weiterkommen. Ne? Also mit dieser Gemeinschaft.
Ja.
Ne?
Wir sind ja auch ein mini-kleines Weinland.
Ja, wir sind ein mini-kleines Weinland und vor allem das Denken hat sich ja komplett verändert. Wir sind ja Kollegen, ganz oft Freunde. Man freut sich, wenn man sich gegenseitig wieder trifft. Ja. Wenn man nach einer Veranstaltung ganz gemütlich an der Bar hinterher noch ein Bier oder ein Gin Tonic trinken kann.
Uns das
Alter, du, ich trinke auch gerne 2 und 3 Gin Tonic mit dir. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich trinke auch Wein.
Das vorher.
Beides, ne?
Es
geht ja um die Vielfalt.
Natürlich.
Absolut, ja.
Jetzt müssen wir was zu diesem Wein sagen hier.
Jetzt haben wir
Hand
in Hand, Spätburgunder im Glas. Und mit dem Spätburgunder hat auch unser gemeinsames Weinbaby begonnen. 2003, also mittlerweile jetzt, stimmt
2009.
Gar nicht. 2009. 2009.
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich korrigieren soll.
Ja. 2009. Ihr habt mich jetzt so kirre gemacht mit dem Gin Tonic, ne? Jetzt muss ich mich erst wieder konzentrieren.
Komm, wir stoßen nochmal an, dann hast du nochmal Zeit.
Aber 2009 war der erste Hand-in-Hand-Jahrgang, das ist Jahrgang 2018.
Ja, und wir haben letztendlich, waren wir dann ja schon ein paar Jahre einfach jeweils in unseren Betrieben, ne? Und es hat sich so abgezeichnet, dass das auch einfach so bleiben wird. Ne?
Ja.
Also dann haben wir gedacht, wir brauchen aber auch noch ein gemeinsames Projekt, ne? Wo nur wir beide drin arbeiten, wo keine Eltern oder keine Geschwister noch mit drin sind, wo wir einfach gesagt haben, das ist dann so unser eigenes Ding, unser eigenes.
Vor allem eben und, auch als Bindeglied, ne? Zwischen den beiden Weinregionen, den beiden Weingütern.
Genau. Richtig, und dann war ja erste Idee, dass wir die Cuvée machen. Ne?
Ja, ich lasse erstmal die Region. Wenn du Luft holen musst, dann komme ich wieder.
Ja, ich neige dazu, nicht mehr kein Punkt und Komma zu machen beim Sprechen. Komm, ich trinke einfach ein bisschen.
Alles gut, so wunderbar, ist ja spannend.
Dann könnte ich ja jetzt einfach weitermachen. Ja,
Hier saß immer der Vorbild.
Wie? Ich soll es mal reden lassen, ich rede noch die ganze Zeit.
Nimm mal einen Keks.
So, genau, als allererstes haben wir gedacht, wir machen eine Cuvée. Und wollten halt A und Baden in einem Wein vereinigen. Da haben wir gesagt, das wäre eine ganz lustige Geschichte. Ne?
Ja.
Und dann war es aber so, dass weingesetzlich, das ja dann Tafelwein gewesen wäre. Und das haben wir dann einfach aus unserem ganzen Verständnis heraus gesagt, das ist jetzt Quatsch. Ne? Mhm. So. Und zum anderen ist es Quatsch. Also es war halt so eine romantische Idee, diese Weine dann irgendwie in eine Flasche zu vereinigen. Mhm. Ne? Aber das geht ja diesem ganzen Gedanken nach Herkunft und nach, ich sag mal, das Wort Terroir, es steht
komplett.
total dagegen, von der Ahr und von Baden den Spätburgunder in der Flasche zusammenzumischen. Mhm. So,
weil es ne? sehr konträr ist. Das sind zwei sehr konträre Anbaugebiete, richtig, vom Klima, ne? von den Böden. Ja. Und dementsprechend haben wir einfach gesagt, es geht nur in einem Gebiet. Mhm. Und das Ahrtal ist einfach zu klein. Ja. Wir haben schon festgestellt, Bechtheim ist größer. Und dementsprechend war klar, wir müssen in Baden bleiben. Ja. Und die Reben haben wir jetzt im Umkreis von 15 Kilometer ums Weingut. Uns war es auch ganz wichtig, ein autarkes Weinbaby zu haben. Das heißt, wir sind auf die Bank, haben einen Kredit genommen.
Ach so.
Okay. Damit dann
hat also jetzt mit deinem Weingut erstmal nichts zu tun.
Nee, nee, gar nicht. Das sind eigene Rebflächen.
Quasi ein eigenes Weingut, theoretisch.
Eigene Rebflächen. Haben damit dann auch die ersten Barrique-Fässer gekauft. Aber das Schwierigste an dem ganzen Projekt war tatsächlich der Name. Weil da haben wir uns so lange Gedanken gemacht, wie wir das Ganze nennen sollen, ob wir auf den Boden eingehen, Kalk und Schiefer, was auch immer.
Auf die Liebe.
Auf die Liebe. Eine Sache war uns aber von Anfang an klar. Wir wollten einen Wein, der für sich spricht.
Yeah.
Und jetzt nicht so ein kitschiges Etikett auch mit Blümchen, Schmetterlingen, Herzchen auf dem Etikett, sondern eigentlich ein Etikett, was auch die Geschichte erzählt.
Yeah.
Und nach langem Überlegen sind wir auf den Namen dann gekommen, Hand in Hand, und haben gedacht, Mensch, das passt eigentlich beruflich wie privat relativ gut.
Ja,
weil es ja auch eine Handarbeit ist und eine Gemeinsamkeit einfach. Ne? Ja. Dann war das, hat sich das so ein bisschen aufgedrängt, dass es nachher doch ein romantischer Begriff ist. Ist uns erst im zweiten Jahr aufgefallen, als die Leute angefangen haben, den bei Hochzeiten auszuschenken.
Ja, aber genau. Passt ja auch gut. Genau. Ja.
Das war ja echt überlegt hier.
Ja, super.
Ja, wir haben da jahrelang und haben da
ganze
Nächte um die Ohren geschlagen.
Als Schwindler.
Aber das Schöne ist, bei der Maike sieht man es auch direkt, die Ohren sind rot geworden.
Aber sag mal was zu dem Wein, Jochen.
Witzigerweise ein klassischer badischer Spätburgunder mit A-Einflüssen, kannst du wirklich sagen. Ne? Er hatte Frucht, er hatte super schöne Frucht, er hatte schöne Eleganz, ist kraftvoll, aber auch, der hat auch was Trinkisches, finde ich. Also siehst du ja auch mein Glas auch schon leer. Ne?
Ja, es geht flugs.
Ihr macht ja auch was, was jetzt nicht zum Anbeten ist, sondern auch gut verständlich, dass du schön trinken kannst.
Genau.
Aber das war so die Idee, ich habe ja ganz kurz zurück zum Thema, ihr lenkt mich hier total ab.
Ja, die Jungs, oder?
Ne? Oh, unglaublich, komm, Maike, wir sprechen das nachher
in Ruhe dort. In Ruhe, ja.
Beim Kaffee.
Ja, ich wollte nur parallel vorarbeiten.
Hast du gut gemacht, Jochen, hast du super gemacht. Maike, aber sag mal, du wolltest ja eigentlich ursprünglich gar nicht so wirklich Winzerin werden, weil du gedacht hast, da muss man immer nur so ein Mädchenkram machen, ne?
Ja, also es ist tatsächlich so, Ende der 90er war es jetzt an der A jetzt nicht so hip, Winzer zu werden. Ne? Also ich kannte gar keinen richtig, der Winzer gelernt. Ich meine, wir sind ja eh ein winziges Anbaugebiet, ne? Ich kannte gar keinen. Ne? Und dann war das auch wirklich so, dass so im Betrieb zu Hause wirklich der Mädchenkram ein bisschen an einem hängen geblieben ist. Ne? So dieses für Weinproben eindecken und wieder spülen alles und Trauben lesen, ne? Sogar während der Ernte
dekorieren.
Und ein bisschen Laubarbeiten und sowas alles. Ne? Irgendwie war es für mich gar nicht so, ich sag mal, die ersten Jahre gar keine Frage, ob ich das mache oder nicht. Das hat sich überhaupt gar nicht gestellt. Also ich hatte so ganz andere Berufsideen. Mhm. Ne? Und habe letztendlich erst dadurch, dass mein Vater mich mal weggeschickt hat, diese ganze Weinbaugeschichte von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Mhm. Ne? Das war auch ein ganz großes Glück. Das hat er ganz geschickt gemacht. Ne?
Er
hat mich zum Joachim Heger nach Baden geschickt. Ne? Also meine badische Weinkarriere, ne? Die ist noch viel, viel älter und viel, viel länger.
Ja,
genau. Das war ein ganz großes Glück, ne? Das von der anderen Seite
zu Urgestein sehen. Gegangen, ne?
Ja, und das war wirklich so, dass es ein Betrieb war, in dem mit mir zusammen 7 Lehrlinge und Praktikanten waren. Ne? Mhm. Und das kannte ich von uns gar nicht. Ne? So von der A und von unserem Betrieb erst recht nicht. Der war klein und wir haben gar nicht ausgebildet. Ich kannte das einfach nicht. Ne? Und ich bin dahin einfach so ein bisschen, um Zeit rumzukriegen, dass ich nichts mache. Ne? Wurde ich da so hingeschickt. Ne? So, dann geh doch mal im Herbst zum Joachim. Ne?
Ja.
Und dann gehst du da mal, weißt ja ungefähr, weißt ja alles, was man da so macht. Ne? Gehst du da mal hin und dann kannst du dir in der Zeit noch überlegen, ne? Wo du beruflich hin willst. Und dann habe ich in der Zeit tatsächlich festgestellt, dass es das Tollste ist, was man überhaupt machen kann. Ne? Also, dass wirklich das ist, also das hat mich, ich sag mal nicht bekehrt, aber es hat mir mal so ein bisschen die Augen geöffnet, ne? Wie spannend das eigentlich ist. Und das war ganz schlau, ne? Dass ich das woanders kennengelernt habe.
Du musst dann dafür mal raus, ne? Du musst bis aus deinem Kokon raus.
Man muss raus. Man kennt ja dann so als, ne? Gerade mit dem, was weiß ich, Schulabschluss in der Tasche kennt man ja noch nichts. Ne? Und letztendlich war ich ja eigentlich nur da so zum Zeitüberbrücken und dann wurde dann Praktikum draus und irgendwann sagte mir der Joachim, ja komm, wenn dir das doch so viel Spaß macht, willst du nicht irgendwie eine Lehre draus machen? Mhm. Und dann haben wir das Ganze noch in einen Lehrvertrag rückwirkend umgemünzt und dann habe ich da meine Ausbildung zum Winzer angefangen. Ne?
Ja, super.
Und habe dann noch das Glück gehabt, dass ich zwischen den, also dann nochmal den Betrieb gewechselt habe in einen der von der Größe her so und von den Strukturen eher unserem Betrieb damals zu Hause ähnlich war. Dann war ich noch in Franken beim Paul Fürst. Das war mein zweiter Tag. Da hat er zu mir gesagt, der Paul, so jetzt gehst du mal in die Maschinenhalle, holst den Schlepper raus und hängst den Mulcher an. Da habe ich gesagt, wir haben zu Hause nichts. Wir haben einen alten Unimog. Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, was ich jetzt überhaupt machen soll. Ne? Und dann hat er mich da mitgenommen und hat mir das gezeigt, hat mich eine Runde auf dem Hof fahren lassen. Er hat gesagt, ja, das klappt ja, dann machen wir das mal draußen im Feld, ne? Im Weinberg, sind wir raus. Gefahren, hat mir das da gezeigt. Da hinten ist das Ende. Wenn du fertig bist, kommst du wieder zurück. Ich bin weg. Okay. Und das war schon eine tolle Lehre auch. Ja. Ne? Eine ganz kostbare Geschichte, ne? Dass du halt, dass dir da auch Verantwortung übertragen wird. Mhm. Und das nimmt man dein ganzes Leben lang mit. Ne?
Ja.
Ich finde, das ist auch so was Selbstständigkeit, dass du selbst dann auch in der Lehre schon selbst arbeiten kannst, ist was ganz, ganz wichtig. Habe ich auch mitgenommen. Ja. Das waren die spannendsten Lehrerfahrungen, die ich hatte. Und ich glaube, dadurch bildet sich auch der Betrieb weiter, dass du sagst, wie willst du denn deinen Betrieb führen? So wie früher, so hierarchisch, dass du sagst, das wird jetzt gemacht und in der Zeit oder einfach Aufgaben überträgst und den Leuten einfach den Freiraum gibst, dass zum Schluss auch das Ergebnis ist klar, aber es muss, wie sie es machen, ist egal.
Ja, ne? Das ist richtig.
Das ist schon gut.
Genau.
Aber du musst dir halt bewusst sein, dass es halt ein körperlicher Beruf ist. Ne? Und du hast ja auch manchmal, ich meine, wir bilden auch alle aus, wir haben auch alle Lehrlinge und Praktikanten. Du siehst manchmal, wer es ernst meint und dann halt wirklich auch sich. Es ist für Ausgaben, das ist einfach
es
so.
Es ist einfach so.
Qualität von Kampf und Quälen, das ist immer so schön. Und es ist so ein klassischer Spruch, den haben wir alle gelernt.
Den haben wir alle gelernt.
Es stimmt, aber es ist wirklich erst manchmal echt treffend. Also, aber das musst du halt sagen, das ist halt keine Romantik. Ne? Das sieht immer schön aus, wenn man hier ein paar Gläser schwenkt oder so ein bisschen. Was über Wein erzählt, aber wenn es halt wirklich rund geht, geht's rund. Und dann ist es gerade egal. Und ich glaube, da ist es schon so, dass das auch nochmal eine andere Belastung ist einfach.
Aber da spielt es keine Rolle, ob jetzt Mann oder Frau. Das ist eine Typenfrage dann.
Es geht um den Typen.
Frage, aber deswegen finde ich es auch so geil, dass du so eine bist, die diese Frauenkarte nicht so spielt.
Ja, also bei uns ist
es wirklich total
es gibt natürlich Sachen, die ich als Frau muskelkraftmäßig nicht so hinbekommen, gerade im Steilhang. Also so ein Paul reinrammen, das kriege ich jetzt nicht hin, ne? In den Schieferboden rein. Das schaffe ich einfach nicht. Ne? Aber das ist ja egal. Das kann ich aber organisieren. Ne? Aber es soll grundsätzlich im Schiefersteilhang
so. Jetzt die zwei Herren, die hier mit am Tisch sitzen, die produzieren ja hauptsächlich, hoffentlich stimmt das überhaupt bei Markus, aber hauptsächlich Weißwein. Ja,
stimmt.
Ja? So, du bist jetzt also beim Rose Rotwein komplett zu Hause. Trotzdem müssen wir vielleicht diesen Weißwein erst nochmal schnell probieren, oder?
Nein, der hat mich die ganze Zeit interessiert. Ich bin ja neugierig. Siehst du ja, wie schnell ich die Flaschen aufmache. Und weil es mich einfach interessiert. Und ich bin ja
eine großer, Sache kurz.
Ja.
Das finde ich so immer so faszinierend. Guck mal, wie viele Flaschen da von 30 Acker in diesem Kühler liegen. Aber der Jochen macht immer seine fast gar nicht auf, weil er ist immer so neugierig auf die anderen Flaschen und lässt immer allen den Vortritt. Das finde ich total grandios.
Gell? Ich muss jetzt auch mal sagen.
Die eigene kennt ihr ja. Ne?
Nein, da haben wir es genau wieder. Ne? Ja. Und ich finde einfach der Weißburgunder, weil Weißburgunder finde ich eine Rebsorte, die ich halt wahnsinnig spannend finde und mit der ich mich ja auch viel beschäftige. Mhm. Und ich weiß von Markus auch, dass also Kirschberg 18 war der letzte, den du mir geschickt hast. 19 habe ich noch gar nicht gekriegt. Freue ich mich über das Tauschen. Weil einfach auch da, wir reden über Baden und reden über Weißburgunder. Mhm. Also auch da wieder ist normalerweise warm. Und Weißburgunder, also Rebsorte, die braucht Kühle auf. Mhm. Ne? Und auch da wieder hast du halt einfach diese Finesse, die ein Weißburgunder, wenn du einen komplexen Weißburgunder hast, der im Holz ausgebaut ist und der dann die Finesse auch hat, dass er diese Frische auch rüberbringt, neben aller Komplexität, die er hat. Und das finde ich auch wieder total gut getroffen bei den Weinen.
Das hat er echt, ja. Der ist gar nicht fett.
Das ist und ja jetzt auch so mineralisch. Wenn man es nach der Beschreibung von vorn so will, der Golfplatz. Ne? Und beschreibt die Lage, wo meine Göttergattin
ist. Voll mechanisierbar.
Aber trotzdem haben wir knapp 40%. Das ist mega. Das ist extrem stolz.
Also jedenfalls schmeckt das voll.
Aber hier haben wir eben ein komplettes Kalfmassiv. Dementsprechend immer sehr salzig. Vom Typ auch nicht zu spät geerntet.
Passt dann einfach gut zum Wunder.
Hat einfach diese Saftigkeit, diese Eleganz, weil ein Weißburgunder lebt von dieser Eleganz. Ja. Das ist alles, auf das es ankommt bei der Rebsorte. Und einfach wieder diesen Trinkspaß, diese Saftigkeit, Frische und sehr burgundisch.
Weißbohnen ist so schön elegant, finde ich immer. Das ist bei aller Kraft, wenn du ihn richtig machst, kann er einfach unheimlich schön durchgängig sein und das macht einfach viel Spaß.
Cool. Ja, so komplett, animiert, im, ne? Komplett im Tonneau vergoren, im 500 Liter Fass.
Okay. Haben wir ein Fable, ne? Wir haben dieselbe Tonnellerie, die wir verwenden.
Die gleichen Fässer.
Die gleichen Fasshersteller. Die Fässer sind so, du freust dich eigentlich bei jedem Fass, wenn du es probierst, weil du einfach weißt, dass die Rebsorte oder das, was du vorhast, halt nochmal dieses extra, da geht's ja, wir wollen ja zum einen die Reife beeinflussen, aber auch so eine Komponente beifügen, was du mit Holz eigentlich unheimlich gut machen kannst, wenn es das Richtige ist. Mhm. Und ihr habt ja vorhin auch gesagt, du kannst es nicht von Gebiet zu Gebiet sagen, dass du den einen selben Hersteller nimmst, weil da die Tonnellerie passt zum einen sehr gut und zum anderen vielleicht weniger. Und bei uns ist es halt so, dass gerade Mercury beiden, ob Baden oder Rheinhessen, halt unheimlich gut zu dem Stil Wein passt, die wir machen.
Mhm. Ist extrem elegant. Schmeckt sich immer in den Hintergrund. Genau.
Das machen die schon gut.
Kannst die extrem lang dort ungeschwefelt auf der Hefe liegen lassen. Das ist super.
Ach, das ist dann eigentlich ein Unterschied, wenn dann so ein Fass neu ist und wenn das mal so 3-4 Jahre
hat. Naja. Ja. Du hast ja so die ersten 3 Jahre, hast du auch die Geschmacksabgabe von der Röstung des Fasses. Und ab im 4. Jahr eigentlich nur noch Reifeeffekt. Und wichtig ist bei der Sache eben auch immer diesen Mix dann auch, den optimalen Mix dann zu finden.
Das sind schon wieder. Ja. Wie bitte, wie war das nochmal?
Du, das Schöne ist ja heute, das ist ja wie so ein Thekengespräch.
Es wird aufgenommen, wir können es nochmal anhören.
Wenn wir was nicht mitgekriegt haben, ja, und können wir hinterher nochmal hören. So soll das hier auch sein.
Ach komm, das Wasser stoßen wir nochmal an.
Genau.
Ich glaube, wir haben auch schon hier einen Weinwechsel mit drin. Ne?
Entschuldigung, wir sind weiter.
Wir sind immer eins weiter.
Wir sind immer eins weiter, okay.
Unglaublich.
Also, aber dann gehen wir nochmal zurück zu Maike, weil ich glaube, in dem anderen Glas jetzt inzwischen ein Rotwein von der Maike.
Hast du den jetzt bei allen schon eingeschenkt?
Ja, ich habe bei allen eingeschenkt.
Ich habe bei einfach, ich habe gesehen, dass er leere Gläser hat.
Wunderbar.
Und dann habe ich einmal den Gutsweinspätbohne eingeschenkt, weil den wollte ich probieren.
Genau.
Das ist doch cool.
Genau.
Also nochmal zurück jetzt zu dir. Du machst vor allem Rotwein, haben wir ja vorhin gesagt, vor allem Spätburgunder an der A,
genau,
nicht wahr?
Genau, 85% der Rebfläche machen Spätburgunder aus.
Ja.
Und dann habe ich natürlich ein breites Spektrum zum Arbeiten. Und die A ist natürlich ein kleines Anbaugebiet, ne? Die läuft über 35 Kilometer von West nach Ost in den Rhein rein. Die letzten 35 Kilometer sind mit Reben bepflanzt. Also es ist schon recht langgezogen dann auch. Mhm. Ne? Und es ist letztendlich nur auf der Südseite bepflanzt, ne? Also deswegen kommen diese 35 Kilometer auch zustande. Und da gehen wir tatsächlich durch verschiedene Kleinklimazonen. Ne? Ja. Also die eine Hälfte von der A ist ungefähr 14 Tage früher in der Reife als die andere Hälfte von der A.
35 Kilometer ist ein bisschen
Bock. Das ist schon viel. Ne? Wir haben natürlich nicht am nördlichsten und auch nicht am südlichsten Zipfelflächen, sondern eher so in diesem mittleren Bereich, von dem dann eben auch von Komplettschnitt A hier der Gutsweinspätburgunder kommt. Ne?
Ist das auch 2018? Oder?
2018, ja. Genau.
Sehr schön.
Ist jetzt gerade noch so der aktuelle Jahrgang, so der Wechsel auf 2019 findet bald statt. Gutswein, klar, ne? Gutswein, das muss die Visitenkarte vom Weingut sein. Ja?
Ja.
Also der Gutswein, der muss passen. Ne? Das ist die Basis, das ist natürlich auch das, wo die größte Flaschenzahl dahinter steht. Und das ist auch letztendlich das, was die meisten wahrscheinlich probieren. Ne? So Gutswein, finde ich, da kann man immer gut dran sehen, wie arbeitet der Betrieb, ne? So in welche Richtung geht's und was will das Weingut eigentlich sagen. Ne? Und für uns ist halt wichtig, dass auch der Gutswein-Spätburgunder dieses Thema super transportiert. Ne? Wir sind in der nördlichen Lage, wir haben Schiefer, wir haben Grauwacke-Verwitterungsgestein, das ist jetzt alles gemischt hier drin, wir haben ein bisschen Lehmanteil natürlich auch mit drin. Der soll halt diese Fruchtigkeit und diese Trinkigkeit ausstrahlen, ne? Was die A eben ganz gut kann. Das trauen die meisten den Rotweinen ja gar nicht zu, dass du den auch noch weiter trinken willst. Ne? Also es soll eben nicht schwer sein. Ne? Das soll eben nicht schwer und nicht kompliziert sein in dem Fall. Ne?
Ja.
Und soll pur zeigen, was kann Spätburgunder auf unseren Schieferböden an der A. Ne?
Das ist halt die spannende Kombination. Das gibt's nicht oft. Rot auf Schiefer ist ganz, ganz selten. Und Spätburgunder auf Schiefer noch seltener. Und das macht das Spannende einfach aus, mit dieser Kräutrigkeit, dieser Eleganz.
Ja. So vor allem Pfeffrigkeit hat es auch.
Ja, schön. Genau.
Ja.
Die ist auch typisch eigentlich für das Ahrtal. Da kann man wirklich schon sagen, das ist ganz typisch die Stilistik eigentlich von der Region.
Wie muss man denn arbeiten an der Ahr? Ich meine, du hast ein relativ großes Team für außen, gell? Weil das bei euch eben auch so komplex ist. Also bei euch ist ja wirklich alles Handarbeit. Ich weiß, bei Jochen weiß ich auch unglaublich viel Handarbeit, aber Haarsachen könnt ihr auch mit Maschinen machen. Aber da ist ja wirklich alles Handarbeit.
Die richtige und ist halt auch die Grundbewirtschaftung teilweise nicht mit Maschinen möglich. Ne?
Und deswegen ist auch, das würde ich jetzt vielleicht auch nochmal diesen Punkt, weil wir jetzt hier immer jedem erzählt haben, ein guter Wein ist immer ein Bio-Wein. Ne? Also wir haben gesagt, wenn du dich jetzt orientieren willst, guck halt drauf, dass es ein Bio-Wein ist. Das ist jetzt aber in so Steilhängen eben gar nicht so einfach, das komplett Bio auszubauen.
Also sagen wir mal, es ist schon möglich. Ne? Mhm. Also man kann durchaus auch im Steilhang komplett zertifiziert ökologisch arbeiten. Also das will ich jetzt gar nicht so tun, als wäre das irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht. Aber es sind halt sehr, sehr viele Faktoren, die damit reinzählen, die einfach mit beachtet werden müssen. Also wir haben beispielsweise 80 verschiedene Parzellen, ne? Also sogar über 80.
Die liegen
80.
Auch nicht beieinander.
Die liegen nicht beieinander. Ne? Es sind ganz, ganz viele kleine Weinbergsstücke, jeweils mit Nachbarn außenrum. Ne? Und die Bewirtschaftung ist halt so zeitintensiv, dass ich es gar nicht schaffe, jede Woche mal überall gewesen zu sein. Das schaffe ich gar nicht. Es geht gar nicht. Ne? Und das ist natürlich eine Sache von Manpower, dass man das hinkriegt. Das ist eine Kostensache. Ne? Und wir tasten uns wirklich seit Jahren, also seit ich angefangen habe, sukzessive auf dieses Thema zu, so ökologisch wie möglich zu arbeiten. Ne? Mhm. Wir haben alle Faktoren einen nach dem anderen ausgeschaltet im Betrieb und das ist eine Sache, wo wir seit 20 Jahren dran sind. Es ist viel einfacher wahrscheinlich, wenn man arrondiert große Flächen bearbeitet, wenn Maschineneinsatz möglich ist. Mhm. Alleine die ökologische Bodenbearbeitung, ne, hat so viel Zeit und Energie auch gekostet, ne, bis wir das mal hingekriegt haben. Mhm. Das war der allergrößte Hügel, den wir geschafft haben. Ne? Wir haben 2 Hektar Terrassenweinbau. Das muss mit der Hacke und mit Muskelkraft gemacht werden. Ne? Wirklich, wir tun alles für unsere Reben, damit es denen individuell so gut geht wie möglich. Mhm. Und es fehlen noch ein paar Schritte. Mhm. Und wir arbeiten uns in die richtige Richtung. Und ich muss sagen,
aber vielleicht muss man das mal sagen, bei euch wird ja viel auch mit dem Helikopter gespritzt.
Richtig, das kommt noch dazu. Ne? Die Hubschrauberspritzung, die findet statt. Da gibt's, die
so, und können, wenn du jetzt dazwischen liegst,
ne? Und du hackst ja auch kein Lösslehmboden, ne?
Nee, richtig, genau. Wir
hacken, sind ein paar Steine, Platten zwischendrin.
Richtig, wir hacken einen Steinboden, ne? Und klar, die Hubschrauberspritzung, ne? Die können natürlich schon mit wenig Abdrift arbeiten, ne? Also die sprühen dann nicht alles voll, ne? Um das jetzt mal zu sagen, die arbeiten wirklich toll. Es ist super, ne? Was der Pilot, der auch an der Mosel fliegt, was der schafft, ne? Was der machen kann. Das ist irre. Aber der schafft natürlich nicht, wenn da jetzt, weiß ich nicht, dann haben wir vielleicht 5 Reihen zwischendrin, ja?
Die frei zu halten.
Ja. Ne? Da gibt's immer eine gewisse Abdrift. Deswegen, es ist nicht ein Prozess, der mal gerade eben beschlossen werden kann.
Ne? Das Gute ist, dass man dran arbeitet.
Genau, ne? Richtig.
Es geht ums Verständnis für die Sache.
Genau, es geht um das Verständnis für die Sache. Und dann ist es zum Beispiel so, wir sind gewachsen, ne? Von 1,5 Hektar jetzt auf 25, quer verstreut, ne? Überall. Ne? Wir haben nichts Großes. Ne? Das allergrößte Fläche am Stück, die wir haben, ist 0,5 Hektar groß. Ne? Die allergrößte. Ne? Das ist irre. Ja, das, also ne? Überhaupt dieses große Stück. Alles ist auf viele, viele kleine Fragmente verteilt. Und da haben wir natürlich dann auch wieder, immer wenn wir Flächen übernommen haben, unsere Klone, ne? Unser System, alles perfekt versucht zu machen. Mhm. Und jetzt was jetzt der ganz einfache Clou wäre, wir arrondieren Flächen. Ne? Das heißt, wir würden dann Flächen eintauschen, um es irgendwie zusammenzulegen. Ja?
Verlierst du deine Arbeit
der letzten 30 oder 40 Jahre. Ne? Ja. Und das ist so eine ganz, ganz schwierige Geschichte, da den Konsens zu finden. Und deswegen sage ich ja, ich bin da entspannt. Ne? Wir machen alles, was irgendwie geht, setzen wir um. Und fehlen noch so ein paar kleine Kleinigkeiten. Und ich denke aber, mit der schnellen technischen Entwicklung, die wir haben, ne, ich sag mal Drohnenspritzung, ne, also wenn sobald da Drohnen fliegen können und können uns den Pflanzenschutz abnehmen, sehe ich da wirklich eine Chance, dass es viel einfacher wird. Ne?
Das ist ja auch anders, Robotik, ne? Für die Stockpflege irgendwann, das wird kommen.
Das kommt, ne? Das kommt schneller.
Robotik für die Stockpflege.
Ja, das, ja. Das kommt schneller.
Autonom.
Ja, autonom. Okay. Genau.
Aber was du da wirklich merkst, auch so wie es die Maike schon erklärt hat, das ist halt eine Lebensaufgabe. Ne? Ja, unser absolut. Beruf ist eine Lebensaufgabe. Auch alles, was wir jetzt pflanzen, da freuen sich, wenn es unsere Kinder hoffentlich...
Oder sie beschimpfen uns.
Entweder sie beschimpfen uns oder sagen, Mensch, also das hat er super gemacht. Ja, aber das ist eine Lebensaufgabe. Ja, das kann man nicht wie irgendein Industrieprodukt einfach nach Schema F innerhalb kürzester Zeit, sondern das wächst über Jahrzehnte.
Ich glaube halt nur, was mir so ein wichtiger Punkt war, weil wir das jetzt immer betont haben mit diesem Bio, ich glaube, man muss sich halt wirklich auch ein bisschen mehr informieren über die Weingüter, weil natürlich, es geht einfach darum, dass man so naturnah wie möglich arbeitet, aber es gibt eben tatsächlich, wenn man jetzt so Steilhänge hat, wahrscheinlich ist da an der Mosel eben dasselbe, da kann man nicht so einfach sagen, also was heißt einfach, aber da ist halt der Schritt, sich komplett biozertifizieren zu lassen, echt nochmal viel schwieriger.
Der ist ein bisschen größer. Oder?
Aber auch da gibt es einen Punkt, ich arbeite naturnah oder nicht. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, klar, das ist auch schwieriger. Dieses Zertifiziert ist immer relativ einfach gesagt, wenn die Möglichkeiten einfach sind. Aber ich glaube halt, dass es einfach wichtig ist, dass du als Winzer mit deiner Rebe arbeitest, mit den Einflüssen und dann halt naturnah arbeitest. Und ich glaube, das ist so ein Umdenken, was einfach massiv stattfindet. Und es ist ja auch ganz interessant, dass man sich als Winzer heute verteidigen muss, dass man nicht ökologisch zertifiziert ist. Jetzt denkt man an die Anfangszeit von deinen Eltern oder von mir am Anfang, die haben zu mir gesagt, bist du noch bescheuert, dass du den Kram machst. Ja. Mhm. Das ist ein ziemlich cooler Prozess, was ich auch gut finde, weil ich hoffe ja mal, dass es so ist, dass es irgendwann mal eine Grundlage ist, wo man sagt, okay, wir kriegen das mit verschiedensten Möglichkeiten hin, genauso zu arbeiten, weil wir alle insgeheim wissen, dass diese Art zu arbeiten auch qualitativ das Beste
ist,
was
du machen kannst. Ja, es ist nicht nur qualitativ das Richtige.
Für alles.
Es ist insgesamt der
richtige
Weg.
Ne? Kann man sagen.
Es ist umfassend und nachhaltig und ganzheitlich. Ne? Ich liebe dieses Wort ganzheitlich.
Aber wollte ich auch nicht anstechen.
Nein,
gar nicht. Aber mir war es ganz wichtig, das mal zu erklären.
Du hast aber perfekt erklärt.
Ich fühle genau mich auch nicht an. Ich habe, also dadurch, dass es bei uns halt alles viel langatmiger und viel länger dauert, ich habe mich da schon teilweise, man denkt dann ja schon so, du weißt ganz genau, was du willst, aber es lässt sich nicht so schnell umsetzen. Ne?
Ja. Kannst du jedem relativ einfach erklären, nimm einen Rollstuhl.
Aber ich auch, als ich da stand, war mir alles klar.
So, ich bin da jetzt einfach entspannt, weil ich weiß, dass wir den richtigen Weg gehen.
Ja. Aber wirklich auch da, das ist nochmal was anderes, wenn es im Stahl lang ist. Ich weiß noch ganz genau, als in meiner Lehrzeit oder in Weinsberger Zeiten waren wir beim Clemens Busch, damals gewesen, als Pionier an der Mosel für Bio-Weinbau.
Ja.
Ne? Und da haben, ich weiß noch, 2/3 von den Jungs, die bei mir dabei waren in der Klasse, die haben gesagt, das ist doch bescheuert.
Ja.
Und ich bin ein bisschen früher im Zug gefahren, bin eine Stunde vorher da gewesen und habe eine Stunde Zeit mit dem allein gehabt. In der Stunde habe ich mehr gelernt wie im Jahr Weinsberg. Das ist wirklich gar nicht. Weil du einfach, du musst mit einer gewissen Überzeugung und auch Kompromisslosigkeit drangehen. Und es ist ein Prozess, hat auch der damals gesagt. Wie lang, aber wie früh der sich schon damit beschäftigt
hat. Das ist unglaublich. Ne?
Und das ist halt einfach das Beeindruckende. Ich glaube einfach auch da musst du dran arbeiten und dann irgendwann, aber auch jetzt, auch auf dem Weg hin, finde ich, Zertifikat hin oder her, wir sind ja immer sehr deutsch, ne?
Ja.
Ist es so, du musst spüren und du spürst es auch in jedem Wein, wenn so gearbeitet wird.
Und vor allem, du siehst es auch im Weinberg.
Du siehst es im Weinberg.
Die Reben vital sind und das siehst du sofort.
Da kann jetzt vielleicht nicht jeder hin, aber ich denke, man muss halt dann doch noch mal ein bisschen mehr.
Ja, geht schon.
Doch noch mal ein bisschen mehr informieren über die Weingüter, ne? Dass man einfach, wenn man sich ein bisschen informiert, dann sieht man, dass du alles machst, um naturnah zu arbeiten und so.
Ja, definitiv.
Aber jetzt haben wir was Neues.
Ja, ich hab parallel Blauschiefer in 2018.
Der hatte jetzt auch schon ein bisschen Zeit im Glas. Schön. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch hatte. Genau, wenn man als erstes... Also es ist ein Ortswein aus Dernau, also aus unseren Dernauer Weinbergen, aus der extremen Steillage mit einem ganz, ganz hohen Schieferanteil. Also wirklich extreme Steillage. Das ist das, wo der dann nochmal, wenn der steil runtergeht, nochmal den Hubbel macht.
Da, ne? wo wir standen,
genau. Und hier ist es natürlich so, dass man tatsächlich den Schiefer merkt und schmeckt und auch schmecken soll. Ne? Also das ist so der Anspruch, dass man das in dem Wein tatsächlich
anmerkt. Immer das Paradebeispiel.
Gar nicht so nein.
Für diese Schieferkeit.
Und das ist ganz witzig, aber das, was du als erstes in der Nase hast, wenn du den in einschenkst, ne, wahrscheinlich auch beim zweiten einschenken.
Ja. Aus.
Das ist dieses Erdige, ne, was der hat. Ne? Dieses erdige, steinige. Ne? In manchen Jahren ist es stahlig, aber 2018 ist nicht stahlig, das ist eher erdig. Und das ist das, was so richtig typisch ist. Was passiert, wenn Spätburgunder auf Schiefer gepflanzt ist? Ne? Klar, es wird mineralisch, aber mineralisch ist ja ein total undankbar. dankbares Wort. Mineralik kann sich ja in tausend verschiedenen Facetten. Was ist Mineralik? Ne? Also wenn du nichts weißt, sagst du, es ist mineralisch, ne? So ungefähr.
Oder Terroir.
Ja, so typisches mineralisches Terroir, das ist super, ne? Das sagt alles oder alles nichts. Ne? Für den Spätburgunder ist es anders als beim Riesling, der auch sehr auf diese Böden, oft auf diese Steinthematik reagiert, ne? Oder auch der Chardonnay ja auch in einem gewissen, in
einer gewissen Maße.
Ja, ne? Letztendlich, ja, sagt man.
Ja? Spätburgunder ist Roter.
Und ich arbeite hier auch überhaupt nicht mit neuem Holz, nur gebrauchte Barrique-Fässer, dass man das auch wirklich merkt. Ne? Also ich möchte auch, dass diese Eleganz, die in der Tanninstruktur versteckt ist, dass die tatsächlich in dem Wein auch zu finden ist und dass man nicht das irgendwie vermengt mit Eichentannin, was eine tolle Sache ist, was für andere Weine auch passt. Aber hier bei uns im Blauschiefer, im Ortsweinbereich, würde es jetzt nicht passen. Das würde irgendwie den Wein überdecken mit
irgendwas. Aber das sind ältere Fässer, aber schon kraftvollerer Toast, oder?
Medium.
Okay, krass. Also weil ja, einfach so eine krass. Schöne Struktur, finde ich. Echt eine sehr zupackende Struktur ist.
Und die soll halt tatsächlich aus dem Weinberg einfach kommen, ne? Die soll nichts mit Holz zu tun haben. Da gibt es andere Weine, wo ich das dann tatsächlich auch gezielt einsetze, aber hier in dem
Bereich aus dem Weinberg. Nicht,
ne? Also das ist schon sehr eigen, oder? Von der Art, die Sachen. Die sind schon, also toll, ich finde sie geil, aber sie sind eigen.
Das ist halt typisch eigentlich für die A, ne? Nasse Stein, in Anführungszeichen, wirklich diese Mineralität, wenn du reinriechst, diese Kräutrigkeit, ist ganz typisch eigentlich für die Region. Und das macht es einfach unverwechselbar.
Ich glaube, nur Winzer riechen an nassen Steinen, ne?
Ich bemühe mich.
Aber
ich kann jetzt klugscheißen ohne Ende hinterher.
Aber also
das ist
da,
so eine Winzersache,
das ist so eine Winzersache.
An allem,
das ist aber auch so eine Winzersache, die man gerne an seine Kinder weitergibt. Unsere Kinder, die haben das auch komplett verinnerlicht, die riechen an allem. Die freuen sich auch tierisch, dürfen natürlich noch nicht trinken, sind noch zu klein, aber die freuen sich tierisch an einem Glas.
Wenn sie als Dreijähriger am Rieslingglas riechen.
Ja, ja. Oder am Burgunderglas.
Der riecht besser als der.
Ja.
Okay. Oder cool ist, wenn du mehrere Sachen gibst und irgendwann sagst, Chardonnay. Oder Riesling.
Ja, ja, genau.
Das ist schon abgefahren.
Es geht wirklich
einfach viel übers Riesen. Riecht an alle.
Ja.
Also hier kann ich sofort rausschmecken, das ist ganz speziell. Da ist was ganz Spezielles. Und ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen rein hessischen Spätburgunder jetzt auf der Zunge habe, ob ich da jetzt auch rausschmecken könnte. Das ist jetzt ganz speziell. Ach, das muss rein Hessen sein. Ich hätte mir auch nicht zugetraut, jetzt vorhin zu sagen, der muss aus dem Badischen kommen.
Ja,
das tut mir leid, weil ich mich da vielleicht so wenig auskenne.
Ja, aber
Das auch nicht zuordnen, aber da würde ich jetzt immer wieder wahrscheinlich sofort wiederfinden, oh, das ist ganz speziell.
Da hast du mit einer Sache recht, das ist halt so unverwechselbar, die A mit dem Spätburgunder auf Schiefer. Das gibt es sonst nicht. Aber jetzt nehmen wir mal...
Kombi, ja. Und es steht auch vor allen Dingen im krassen Gegensatz zu dem, wo sonst in Deutschland Spätburgunder angebaut
wird. Genau. Oder wenn du jetzt prinzipiell auf Burgunder eingehst, Burgunder fühlen sich extrem wohl auf Kalk. Auf Kalksandstein, Muschelkalk, da kriegen die einfach diese Salzigkeit. Das ist eine unheimlich tolle Kombination. Aber Muschelkalk und Kalksandstein gibt es
an ein paar Stellen.
In Rheinhessen, Pfalz, Baden. Du hast relativ viele Anbauregionen.
Spürst du dann vielleicht doch
Boden
mehr den Winzer
haben.
Durch?
Und dann, ja, in Kombination vielleicht. Man merkt schon, ist er auf Kalk gewachsen oder ist es jetzt mehr ein schwerer Boden, ein schwerer tonischer Lehm? Die werden extrem breitschultrig, auch mehr so die schwarzen Typen. Alles, was auf kühleren Böden wächst, sind dann doch eher die roten Spätburgunder-Typen von der Aromatik.
Ja.
Aber das Ahrtal mit dem Schiefer ist da einfach nochmal das Spannende. Weine probieren tun wir alle gern.
Jetzt nochmal einen vom Jochen, gell?
Aber mega.
Da kommt was.
Ja, nach Burgunder und Spätburgunder und Weißburgunder und Chardonnay machen wir noch einen Riesling hinterher, ne?
Wow. Also Kirschspiel. Kirschspiel ist eine Lage von dir, gell?
Genau. Kirschspiel, wir haben ja in zwei Orten Weinberge. Wir haben in Westhofen Weinberge, also Betriebssitz in Bechtheim. Bechtheim ist einer der wärmsten Punkte im südlichen Rheinhessen. Und wir haben in Westhofen Weinberge. Und jetzt war auch wieder 2018, ist auch unser aktueller Jahrgang bei den Lagen. Ein warmes Jahr für Riesling und auch da. Kirschspiel ist ja eine Lage, ist in Westhofen, ist ein Osthang, also eigentlich kühler und eigentlich immer sehr filigran, aber auch ein 18, weil das alles sehr reif. Und ich finde, trotzdem musst du immer gucken, dass die Lage auch irgendwie zeigst. Ne?
Ja.
Ich mag die Lage unheimlich gern, weil sie überhaupt nicht aufdringlich ist, sondern klar, die hat eine brutale Frucht.
Mega. Jetzt,
vor allem nach Rotwein und so weiter. Ne? Aber und eine sehr reife Frucht, aber es ist trotzdem eigentlich immer auch eher, Moorstein ist ein totaler Kraftprotz in Westhofen. Geiersberg und Bechtheim auch. Und Kirschspiel ist immer so die Eleganz. Und deswegen mag ich den auch sehr, sehr gern, weil er...
Der Säurespiel einfach auch noch.
Er hat Säure, er hat Kraft und Reife, ohne Frage, aber auch viel, viel einfach kraftvoll elegant.
Du warst ja aber auch jetzt mal kreativ in eine andere Richtung 2020. Du hast mal einen Wein gemacht mit einem Promi-Wein, nenne ich das jetzt mal. Den Paris-Link.
Ah,
okay. Ja. Ja. Oh, da hat er sogar überlegt.
Ich weiß nicht,
was meinst du? Ja, ist alles ein Promi-Wein, ist klar. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil eigentlich hast du da, habe ich mich gefragt. Ihr sprecht alle über, ne, dass ein Wein einen Wiedererkennungswert haben muss. Mhm. Jetzt arbeitest du mit so einer großen anderen Marke zusammen, weil letztlich ist ja ein Prominenter auch eine andere Marke. Musstest du dich da anpassen? Hast du deinen Wein da trotzdem rausgebracht? Ich meine,
das war eigentlich, was hast du rausgebracht? Wir haben Paar Riesling, ne? Also das Projekt mit Paul Ripke, war eigentlich eine ganz coole Nummer. Der hat ja gesagt, ich komme jetzt als Paul, weil ich die große Ahnung von Wein habe, und mache mal meinen eigenen Wein. Sondern er ist gekommen und hat gesagt, lass uns was zusammen machen. Da ging es eher drum, dass er sagt, wir wollen was gemeinsam nach außen zeigen. Mhm. Und dann haben wir eine ganze Range von Weinen aufgestellt und haben Weine probiert. Und dann habe ich halt auch ein paar Projekte reingestellt, wo ich, du hast als Winzer ja immer Ideen, die du machst. Mhm. Wo du sagst, ich habe noch keine Ahnung, was wir machen, aber das macht Sinn. Mhm. Und da haben wir unter anderem halt eben einen Blend probiert aus Westhofen und aus Bechtheim, wo wir junge und alte Reben hatten. Das war gar nicht, das war eher so ein bisschen tatsächlich ein zufälliger Mix von Weinen, wo ich gesagt habe, das hat Mineralität, das hat Kraft, das hat Struktur, ist auch schon sehr eigenständig. Mhm. Er ist bei dem Wein hängen geblieben und hat gesagt, den findet er ziemlich cool. Mhm. Und da habe ich damals noch gedacht, Respekt, das ist ja gar nicht kommerziell oder sowas. Mhm. Ne? Weil du erstmal denkst, da kommt jemand und sagt, er will so ein Projekt mit dir machen und da will er ja irgendwas, was sich einfach verkauft. Und das war gar nicht so, sondern es war dann erst, ging wirklich so um auch ein bisschen, was es darstellt, was es ist. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, können wir da das Paar Riesling-Leben drauf machen. Und da habe ich, weißt du, da, ich finde, wir haben ja alle irgendwie Missionen. Wir haben ja alle irgendwie was, wo wir sagen, wir wollen was nach außen tragen. Mhm. Und das Spannende ist, zum Beispiel an Paul, der ist ein Typ, der ist ein brutaler Lebemann und bringt, das hat er irgendwie drauf, wie finde ich, wenig andere, das, was er toll findet, seiner Community oder seinen Leuten, die ihm folgen, rüber. Mhm. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, wenn dich so ein Typ auf deinen Riesling einschießt, auf einen speziellen, gerade Riesling als Rebsorte, wo wir sagen müssen, in Deutschland,
bisschen komplexer,
Grau- und Weißburgunder, Chardonnay, kein Problem. Riesling ist ja schon manchmal so, dass du sagst, haben viele erstmal Angst, weil sie denken, es ist sauer und es ist unrund und es ist eckig und kantig, aber es ist unsere Hauptrebsorte. Nicht, weil ich dran glaube, sondern weil ich auch weiß, wir müssen auch was von unseren Riesling machen. Der hat den Leuten einfach erklärt, Leute, das ist für mich einer der spannendsten Riesling, die ich bis jetzt probiert habe. Das ist nicht günstig, kostet 25 Euro die Flasche. Es gibt so im Sechserkarton übrigens, weil Flasche.
Was will man mit der Flasche?
Was will man mit einer Flasche?
Und
das machen wir jetzt zusammen.
Ja.
Und das war schon cool.
Aber
und
da hast du vielleicht auch eine Tür aufgestoßen zu einem Publikum, das du sonst gar nicht erreicht hättest.
Das hoffe ich. Weißt du warum? Was ich gemerkt habe, ist, dass die Leute, die das kaufen, kaufen das, weil er das empfiehlt. Und dann probieren sie es und denken, krass, was ist das?
Ja,
super. Und gehen total unbefangen an eine Sache dran, die vielleicht über Jahre sich einen Ruf ereignet hat, der eigentlich der Rebsorte per se gar nicht gerecht wird.
Ja. Ja.
Und weil einfach Riesling an sich hat ja einfach ein wahnsinniges Potenzial auch. Und wenn du ihm halt einfach zu viel Säure lässt, sage ich jetzt mal, oder ihn zu unreif erntest, dann kann er auch, klar, kann er sauer sein. Klar ist er unrunder als viele andere Rebsorten, als ein Grauburgunder zum Beispiel, aber er hat auch schon ein enormes Potenzial. Und wenn du das mal gereiften Riesling mal aufzeigen kannst, und deswegen mache ich ja sowas auch, du kannst damit was bewegen.
Ja, und es ist ja Wahnsinn, wenn man so Ambassadore hat, ne? die letztendlich sagen, Mensch, das ist so toll, was hier der Winzer macht, ne? Und probier das mal. Und das ist unbezahlbar. Das ist
nicht auch.
Weißt du, was das Spannende bei dem Projekt war? Wir haben niemals, das glaubt dir keiner, wir haben niemals über einen Preis gesprochen, was das Produkt kostet.
Verrückt.
Niemals. Da ging es Das war bei ihm gar nicht der Fall. Es war ihm scheißegal. Ja. Der wollte nur einfach einen guten Wein für seine Leute.
Und das war so was ganz Neues.
Greift Riesling aus dem Schrank. Halleluja.
Toll.
Es waren mal die wertvollsten Weine der Welt. Heute kapiert es kein Mensch mehr. Ja. Und da wollen wir ja wieder hin.
Mhm. Ach, vielleicht erklärst du nochmal das Riesling, weil ich kriege immer wieder Zuschriften. Ne? Nach dem Motto, erklär doch mal die Weinsorten. Also Riesling ist gleich sauer. So, weißt du, so fängt
das
an.
Das sind wir wieder beim Thema. Ne? Also
kommen wir wieder zurück.
Back to the roots. Erklär doch mal das.
Also Riesling, wir haben ja gerade viel Spätburgunder probiert. Ja. Und es war ganz spannend, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie spannend der Spätburgunder auf den Schieferboden reagiert und wie eigenständig der ist. Und Riesling ist im Endeffekt das parallele Beispiel in Weiß. Du hast keine Rebsorte, meiner Meinung nach, die so intensiv auf den Boden reagiert, wie es Riesling macht. Du schmeckst immer, wenn eine Rebsorte gut ausgebaut ist, schmeckst du immer den Boden noch hinten dran. Aber ich finde, Riesling ist einfach so, manchmal haben wir ja Landkartenboden, haben unterschiedliche Bodenarten, wo der Riesling drauf wächst, und er schmeckt halt von jeder Bodenart komplett unterschiedlich. Und das ist was ein Riesling, finde ich, auch total, weil wir wieder über Herkunft reden, total außergewöhnlich macht, weil du sagst, du hast was, das transportiert dir das, was uns so wichtig ist, Herkunft, 1:1 von der Flasche ins Glas. Und Riesling hat deswegen, glaube ich, das größte Aromenspektrum und auch die größte Vielfalt, wo du überlegen kannst, was willst du jetzt haben? Probier einen Mosel-Riesling, einen Rheingau-Riesling, einen badischer Riesling oder einen rheinhessischer Riesling. Komplett unterschiedlich, und du kannst jedem Wein was abgewinnen.
Wenn er gut gemacht ist, ist er eben auch nicht säureintensiv, oder?
Naja. Nee, genau so ist es. Ja.
Können wir unterm Radar.
Da gibt es eigentlich abartige Konträre, eigentlich, was Riesling Burgunder anbelangt, weil diese Frucht, die ein Riesling hat, kann ein Burgunder nie bringen. Ein Burgunder lebt von der Salzigkeit, von der Mineralität, von der Kräutrigkeit. Das sind zwei ganz unterschiedliche Typen, was es aber so spannend macht. Beide stehen für Deutschland. Mhm. Der Riesling ist zwar die Hauptrebsorte im Weißbereich, aber Burgunder, um dich jetzt noch... unglaublich, dass man das sogar ankündigen muss.
Ein kleines Stück Riesling.
Das Schöne ist natürlich, wenn man sich so lange kennt, dann weiß ich schon genau, wenn Luft kommt, wenn diese Schnappatmung anfängt, dann muss ich immer noch mal kurz dazwischen kriechen, weil ansonsten kommt man selber nicht mehr zu Wort. Aber das kennt man ja mit der Zeit.
Eigentlich habe ich nur eingeatmet.
Das glaube ich nicht, dazu kenne ich dich zu sehr.
Ich unterbreche das mal mit einer Schnellfragerunde. Oh, Markus, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Das ist interessant.
Ja, das ist echt spannend.
Ja.
Können wir heute Abend wieder ausprobieren. Also wir sind ja ganz flexibel.
Ihr seid doch
sehr zum Wohl. Prost.
Regeln muss es. Prost.
Ich muss uns da mehr einbringen.
Nee.
Was kann der Markus gar nicht?
Ich hole mir noch meinen Keks. Nein, Quatsch. In welcher Hölle?
Einfach so, was kann er gar nicht?
Also mir fällt gar nichts ein.
Ihr seid jetzt aber schon sehr lieb zu machen.
Ja, also er sagt ja manchmal, ich würde ohne Punkt und Komma sprechen. Ne? Das ist jetzt schon so ein Manko.
Bei dir, ja, aber bei ihm?
Er redet so langsam.
So wie er trinkt.
Jochen?
Nein, also eigentlich gibt's gar nicht, also es gibt gar keine so negativen Sachen, wo ich jetzt meine, ich müsste jetzt da irgendwie.
Und der badische Singsang ist einfach langsamer, ne? Der badische Singsang mit Pelzer Dialekt kombiniert ist einfach etwas gemütlicher. Wir ruhen in uns selbst,
als die Nordpartner.
Ja. So sieht's aus, ne? Aber ich kann auch anders.
Naja, aber der Markus schafft es aus, aber der schafft es tatsächlich, aus einem Satz 10 zu machen. Schon so eine
Okay.
Ja, das ist tatsächlich der regionalen Besonderheit zuzusprechen.
Also das mit Verführen ja so heute Abend überlegt.
Ich würde gerne nochmal anstoßen, Leute.
Ups.
Ich will nochmal nachhören. Was ist das Coolste am Winzer sein?
Die Vielschichtigkeit einfach, ne? Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt wenig Berufe, die so vielschichtig sind, wo man so dafür brennen kann, so viel Herzblut mit reinstecken kann. Vor allem, es ist ja eine Lebenseinstellung, und das siehst du ja auch bei jedem Winzer. Jeder Winzer isst und trinkt gern gut, weil das unsere Lebensaufgabe ist,
Genuss. Weißt du, ich hab noch nie eine Sekunde gehabt, wo ich gedacht habe, ich hätte besser was anderes gemacht. Ne? Und ich finde, das ist Aussage genug, und ich glaube, jeder muss für sich selbst seine Berufung finden. Und das ist das Nonplusultra. Ich meine, du kannst nicht jeden in den gleichen Beruf transportieren. Du kannst nicht jedem zum Winzer machen. Und ich glaube, es muss jedem liegen. Und wenn Spaß macht und die Arbeit nicht als Arbeit, sondern als Aufgabe, als Leben,
Berufung.
Als Berufung gesehen wird, und dann bist du im richtigen Feld. Ja? Und das
was
macht Spaß.
Was ist das Nervigste?
Ne? Gut, Nerven.
Gibt's.
Nee, gibt's eigentlich nicht. Aber was halt immer für uns anstrengend
Ungeduld,
ist, Ungeduld und einfach dieses Ausgeliefertsein der Natur auch. Ne? Weil du gibst ja alles. Du gibst alles.
Es ist schön und grausam in einem Moment.
Es ist eigentlich Fluch und Segen zugleich, dieses Ausgeliefertsein.
Ja, genau, und dass du keinen Businessplan schreiben kannst.
Das kannst du nicht.
Du kannst nicht sagen, ich gebe jetzt das und das Geld aus und dann bekomme ich den und den Ertrag. Ne? Dann geht ein Hagel drüber, dann geht ein Frost drüber, irgendwas passiert.
Das ist ganz schnell wieder egalisiert.
Und dann sind die Herstellungskosten explodieren plötzlich. Ne? Und du kannst es nicht vorher planen. Ne? Nee. Ob das jetzt nervig ist, ich glaube, man hat es angenommen. Es ist einfach so. Ne?
Ja. Ja.
Es ist so.
Man hat es angenommen,
Mal so eine Fachfrage.
Achtung.
Blindverkostung. Wie schmecke ich einen Riesling raus, obwohl er überall anders schmeckt?
Probieren. Also du weißt ja irgendwann, Riesling zu erkennen. Also ganz ehrlich, das geht hundertprozentig. Ich weiß noch, ich hatte mal einen ganz schönen Moment bei einem unserem belgischen Importeur, oder die eine Master of Wine war, die dann hingegangen ist und hat gesagt, okay, wir waren Winzer aus verschiedenen Ländern und sie hat jedem Winzer einen Wein zugelost. Und damals ging es drum, bei mir war es auf einmal restsüß. Und es war halt Wehlener Sonnenuhr von J.J. Brüm. Und es ist ein Wein. Ich finde einfach, den haben wir alle. Also wenn du mich mit Riesling beschäftigt, hast du den Wein.
Hast du ihn mal probiert, du weißt es, ne?
Und dann kannst du das aufrufen. Das sagst du blind. Es ist halt einfach nur, weil es markant ist. Das kannst du genauso gut in Trocken sagen. Du hast Beispiele für Trocken, du hast für alle Bereiche. Aber auch nur da kannst du es sagen, wenn du dich einfach, wenn du trinkst, wenn du dich mit beschäftigst, wenn du es einfach verinnerlichst. Also ich glaube, jeder von uns blind stellt uns 100 Weine hin, wir schmecken mit die Riesling aus.
Du kriegst halt wirklich über das regelmäßige...
Bis zu 100%.
Du kriegst ein sensorisches Gedächtnis einfach. Ja.
Meine nächsten Fragen, die gehen jetzt auch voll nach hinten los, weil typische Blindverkostung, typischer Geschmack Grauburgunder.
Ja, die Frage ist, was ist typisch, ne? Aber
man kann schon rausschmecken.
Was für ein Grauburgunder ganz typisch ist, sind Aromen Richtung Bratapfel, Quitte, nussige Aromen. Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen. Ja, was sind das für Aromen? Wie komme ich da drauf? Wie kann ich das selber
riechen? Das hast halt viel probiert.
Aber das geht halt auch wieder, genau wie wir es schon so oft gesagt haben, ist einfach lecker. Das sind so die ganz klassischen Aromen eigentlich für die, wenn man es jetzt wirklich auf drei Aromen runterbrechen will, für einen Grauburgunder stehen. So ist es beim Riesling, beim Grauburgunder, beim Chardonnay, beim Weißburgunder. Der Gesamteindruck zählt ja. Mhm. Weißt du hast die Aromen, du hast das Säurespiel und du kannst ja auch ganz schnell, selbst wenn das jetzt Weine sind, die du nicht so oft vorher probiert hast, auch von den Rebsorten, relativ schnell nach dem Ausschlussprinzip. Du kannst dich relativ, weil du ja schon so viel probiert hast, kommst relativ schnell in den Bereich dann hin.
Grauburgunder ist, das muss man sagen, und das ist der Erfolg, war uns, dass die Rebsorte, das ist eine unheimlich komplette Rebsorte. Mhm. Die hat von keinem zu viel, die hat auch von keinem die Aussagekraft, dass du sagst, das ist jetzt outstanding, sondern die hat von allem das, was sie braucht, um einfach, wenn du einen Schluck Wein nimmst, alles zu erfüllen und sagst, alles klar, das ist das, was ich brauche. Mhm. Und genau deswegen ist es erfolgreich.
Ja.
Okay.
Unheimlich komplett.
Wobei, jetzt muss ich wieder als badischer Winzer da was dazu sagen, die Rebsorte geht halt auch anders. Ne? Im Normalfall ist er halt, so wie du gesagt hast, das Komplette, was ihn dann aber auch etwas unkomplizierter, etwas einfacher macht. Aber aus der Rebsorte kannst du mehr rausholen.
Ja.
Wenn er aber die Frische hat, ist er auch besonders gut. Also ich finde ich finde Grauburgunder machst du wahnsinnig banal, wenn du die Frische nimmst.
Richtig. Dann ist er eindimensional. Ja. Absolut eindimensional.
Und jetzt bei dir, Blindverkostung, typischer Geschmack Spätburgunder. Ich nehme jetzt mal die Spätburgunder aus.
Es gibt ja diese tollen Aromaräder, ne? Also wenn man jetzt so über Wein und Weinstilistik und Weinbau lernt, gibt es so Aromaräder, die Rebsorten typischerweise irgendwie bezeichnen. Und das hat beim Spätburgunder natürlich schon diese roten Fruchtkomponenten. In manchen Regionen geht es Richtung Kirsche, Sauerkirsche. In manchen Regionen sind so Waldfrüchte mehr dabei. In manchen Regionen geht es auch eher ins Veilchen, ne? Was haben wir im Burgund oft, ne? Diese Veilchen-Geschichten, Floral-Veilchen, das ist auch, das hat was mit der Bodenstruktur zu tun. Das kriege ich an der A niemals hin, ne? Will ich auch gar nicht. Also es macht ja gar keinen Sinn, ne? Und das ist sowas, was den Spätburgunder so als Komplettpaket zeigt. Ne?
Was ist für dich die spannendste Spätburgunder-Stilistik außerhalb der A?
Das war eine gute Frage.
Das ist sogar eine ein bisschen schwierige Frage, weil das lässt sich jetzt nicht auf irgendwie einen Nenner runterbrechen. Wir haben vorletztes Jahr im Herbst einen Wein aus Kalifornien probiert, einen Spätburgunder, wo ich völlig beeindruckt war. Also wirklich völlig beeindruckt. Der hatte 12 Volumenprozent und hatte eine Reife. Da habe ich gedacht, da wird hier auf dem europäischen Kontinent, kannst du so eine Reife mit 12 Volumenprozent gar nicht
erreichen. Ich habe das selber in Australien gehabt.
Ja, ich hatte das bei einem Wein aus den USA, aus dem Sonoma Valley. Ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, wie geht das denn? Wie geht das denn? Das hat mich wirklich tief beeindruckt, dass ein Wein mit dem Alkoholgehalt diese Komplexität und Reife haben kann. Mhm. Ja? Ich bin da ja nicht fertig. Ne? Es wäre ja völlig abstrakt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt den einen Wein gefunden, der für mich der heilige Gral ist.
Ihr seziert ja auch so einen Wein. Ne? Wenn ihr so einen Wein
natürlich
probiert, ihr seziert
natürlich.
Ihn, ne? Und wir wollen ja immer weiter probieren.
Ja, genau. Ich probiere einfach nur.
Und das Ding ist, ich glaube, es ist der falsche Weg, wenn man sagt, ich möchte jetzt den und den Weintyp kopieren. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz schlimm. Die Kopie ist immer schlechter als das Original. total. Und die Individualität und die Einzigartigkeit, das ist das, was wir leben müssen.
Genau. Ne? Und letztendlich ist es ganz einfach. Entweder man setzt den Trend oder man hängt dem Trend immer hinterher. Und letztendlich wollen wir ja auch keinen Trend, sondern wir wollen ja unserem Idealbild von Wein voraneifern und den im Endeffekt erreichen irgendwann.
Und lass das ist ja unser Bestreben,
inspirieren. Ja. Genau. Ja. Und dafür probieren wir eben extrem viel und gern, um uns dahin zu arbeiten.
Kein Probieren, keine Inspiration.
So sieht's aus, ganz genau.
Das ist schon auch ein geiler Job, dieser Winzer, gell? Ich muss immer so viel Wein probieren.
Ich bin total zufrieden. Also ich bin wirklich
ich glaube, das war alles zufrieden, ne?
Wenn ihr Superkräfte hättet, haben könntet, welche wären das?
Das ist eine gute Frage.
Ja, danke.
Nein, ich würde das Beamen erfinden, dann könnten wir uns jeden Abend sehen.
Ah, oh, das wäre schön für
euch. Das wäre eine gute Sache, ja.
Das ist ganz einfach.
Kommt.
Ja, genau. Aber mit den Drohnen.
Ich würde sagen, ansonsten sind wir eigentlich relativ glücklich, ne? Ansonsten bräuchte man gar keine. Aber das Beamen wäre nicht schlecht, ja.
Kann ich gut verstehen.
Und ich sag mal, die Beeinflussung der Natur, das würde ich jetzt gar nicht wollen, weil ich glaube, da lebt es davon. Nee, ich meine, das ist ja das, wo wir immer sagen, das ist der Hinkefuß, ne? Das ist so das macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aber letztendlich macht es das Ganze spannend, ne? Dadurch sind die Jahrgänge unterschiedlich und dadurch ist es nicht uniform und dadurch hat es jedes Jahr irgendwie neue Charakteristik. Also das würde ich gar nicht beeinflussen wollen.
Was war dein schönster Shampoos-Moment?
Ich durfte mal bei einer spannenden, ist auch ganz spannend, schlafe normal bei Weinproben immer ein, da bin ich aufgewöhnt. Im Adlon war ich bei einer Champagnerprobe. Wirklich, das ist
so. Das ist so, ja. Absolut.
Das ist öfter passiert.
Bestätigt aber, oder was?
Ja, habe ich dir
schriftlich erzählt, ja. Also, ne, wenn du bei einer Frage von einem Journalisten einschläfst, ist es ganz spannend. Das
da bin ich echt froh, dass du hier noch nicht eingeschlafen bist.
Aber ich habe tatsächlich, deswegen, ich habe so eine kleine Verbundenheit zu Krug, weil ich einfach finde, auch wenn das irgendwie zum großen Konzern gehört haben, die trotzdem irgendwie, es ist krass, das finde ich immer wieder beeindruckend, für ein Champagnerhaus in einer gewissen Größe, was eigentlich einem Konzern unterstellt ist, machen die schon einen brutal guten Job. Mhm. Und ich habe mal 89 Clos de Mini getrunken. Das war quasi auch da für den, aus einer kleineren Einheit. Was ich vom Aromenspektrum da unvergesslich fand, fand ich Wahnsinn damals. Das war so eine 89er-Probe allgemein, wir haben damit angefangen. Das war grandios. Mhm. Klar, es kann 96 geht noch drüber. Das ist schon auch krass, weil es ist einfach so ein outstanding Champagner-Jahrgang. Aber das war schon ein guter Moment.
Okay.
Man probiert es immer mit Wein zu beschreiben, ne?
Ja, natürlich. Ohne was kann ein Winzer nicht sein?
Ohne sein Glas.
Ganz genau.
Ich bin leer getrunken.
Was willst du denn?
Also ich würde tatsächlich noch ein Stückchen Kirsch spielen.
Ah, ja. Gab es so einen Moment, Jochen, wo du wusstest, du hast ja erst so ein paar Umwege gedreht, wo du wusstest, aber jetzt... Ich muss Winzer werden.
Ja, ich wollte ja schon immer Winzer werden. Also ich wollte wirklich immer Winzer werden. Ja, aber ich muss sagen, es war bewusst. Das hatte ich ein paar Mal. Und zwar, wenn deine ganzen Freunde was machen und dir vorschwärmen, wie cool das ist und du hockst in einer ganz anderen Ecke fest und ich habe es gar nicht schlecht getroffen, aber kriegst 0,0 von dem mit und denkst, hätte ich auch gern. Du kannst zwar drüber lesen oder sonst irgendwas, aber du hast es nicht in Natura und willst aber in dem Moment dabei sein, willst mitreden können. Das war für mich schon was, wo mich unheimlich angestachelt hat, dass ich gesagt habe, Leute, gib mir noch ein bisschen, dann bin ich auch dabei.
Ne? Okay, ja.
Ja, das ist dieser Moment, wo du sagst, was du werden willst und die sagen, aha, Winzer, interessant.
Also, bei mir war es ja wirklich so, ich wollte es werden, meine Eltern haben gesagt, wir haben, der Betrieb ist zu klein.
Ja.
Und da gab es keine Debatte drüber. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Du bist im Steuerberater, du lernst da, das ist gut. Betriebswirtschaft immer super.
Mittlerweile ist es auch ein ganz anderes Standing ganz eigentlich von dem Beruf. Ja. Aber das werde ich nie vergessen. Und ich glaube, das ist eine Abi-Marke auch mal. Ja. Als ich fertig war mit dem Abi und meine Freunde haben gefragt, was machst du? Und ich gesagt, ich werde Winzer. Und dann kam tatsächlich, was, jetzt hast du Abi? Jetzt wirst du Bauer. Ja. Da war Winzer gleich Bauer, braucht man kein Abi. Aber ich glaube, das hat jeder schon erfahren, der sich länger mit Wein beschäftigt. Das ist eigentlich ein Spektrum, ein Wissensspektrum. Selbst wir mit unserer Ausbildung, wir sind ja noch nicht mal ansatzweise am Ende. Man lernt jeden Tag dazu. Mhm. Und es gibt wenig Berufe, die so wissenswert auch sind, die so viel Spaß machen.
Und du hast Möglichkeiten, das noch auf eine andere Stufe zu heben.
Das ist absolut, das ist mega.
Wein ist heute halt auch viel populärer, als das noch vor 10 oder 20 Jahren war.
Das gibt uns wiederum aber die Möglichkeit, das zu machen. Im Endeffekt kriegen wir gerade geschenkt, das muss man wirklich sagen, kriegen das Standing, dass wir das ausführen können, für was wir stehen. und auch keine Kompromisse mehr machen müssen. Wir kommen ja aus der Vergangenheit auch. Ich glaube, unsere Elterngeneration, jetzt nehmen wir nur deinen Vater außen vor, weil der da schon auch ein Pionier war, aber die haben schon viel, sind schon viel Kompromisse eingegangen, um das zu machen zu können, was sie machen wollen. Und das müssen wir mittlerweile fast, ich sage ganz bewusst, fast nicht mehr. Und das ist schon ganz geil.
Ja, das ist toll. Ja, ja. Das macht auch Spaß, ne? Und das ist.
Du verwirklichst deinen Traum.
Ja. Wie schön eigentlich, wenn man das sagen kann, oder?
So ist es.
Ja. Doch.
Mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig, wenn ihr das könntet?
Ich finde das eigentlich ganz witzig, weil da habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht, weil mein Vater, der war in seiner Zeit, wo er sich gesucht hat und wo er, also, oder beziehungsweise gesucht hat, wie alles funktioniert, das hat er sehr oft erzählt, bei Henri Jaillet, ne? Das ist so eine Ikone im Burgund, ein Winzer, der auch sehr stilprägend und sehr prägend für eine ganze Generation war. Und der hat den damals besucht und hat, also als, ne, als wirklich junger Winzer aus Deutschland, ist er irgendwie dahin gekommen und hat ein Gespräch mit ihm geführt und hat sogar Wein mit ihm getauscht, ne? Mhm. Und hat dann natürlich alle Flaschen ausgetrunken, ne? Also ich hat dann keine Ahnung. Der hat gesagt heute noch, oh ja, ich habe dann so keine Ahnung, so 60 Flaschen mit dem getauscht, alles klar. Ja? Und die wurden dann alle getrunken und ich habe immer noch, ich denke immer noch, Mensch, wenn ich mal an der Stelle wäre und könnte mit dem Henri Jaillet, der ja so eine Ikone des Weinbaus im Burgund ist, sprechen, der ist ja schon lange tot, ne? Ja. Da denke ich immer, wäre ich doch mal an der Stelle und könnte bei dem sitzen und mit dem Weine probieren und mit dem Weine tauschen. Das ist sowas, wo ich immer denke, Mensch, das wäre jetzt was, ne? Das wäre toll, wenn ich das könnte.
Einen Blick in die Vergangenheit.
Tatsächlich, einen Blick in die Vergangenheit und in die Zeit. Natürlich auch in dem Fall in den Umbruch, der jetzt im deutschen Weinbau dann auch gleichzeitig stattgefunden hat, ne?
Ja,
diese 40 Jahre nochmal zurückspulen, ne? Das wäre eine ganz tolle Sache.
Wär gerne
das wäre total cool. Ja. Wir fahren zusammen, ne? Zurück und in die Vergangenheit. ja, genau.
Keine einzige Flasche.
Das ist verrückt, ne? Keine einzige, ne?
Ja. Also Leute, wobei, im Moment. Die Gläser sind leer. Ja. Jochen, da musst du nochmal irgendwie, damit wir zumindest nochmal anstoßen können.
Was hättest
du
gern?
Na, dann nehme ich hier nochmal Meier-Nekel, glaube ich. Das kann ich mir fast selber einstellen.
Wobei der aber auch, dass wir ganz halt drauf eingehen.
Sensationell.
Toller Wein. Brutal guter Wein.
Es ist eine große Lage aus der Extremschiefer. Also aus dem extremen Schiefer, extreme Steillage.
Wunderschöner Wein.
Der Markus hat ihn eben nicht getrunken, aber gut.
Der war ja, normalerweise hast du einen Wein dabei von einem Winzer, der beim nächsten Mal zu Gast ist. Das haben wir jetzt nicht, deswegen ist es schön, dass wir so nochmal die Gläser voll haben. Genau.
Das war so brandaktuell, dass wir gar keine Flaschen dabei haben. Nee, wir haben das nächste Mal da den Friedrich Keller und den Julian Huber aus Baden.
Cool.
Gemeinsam. Mhm. Also zwei treten im Team auf, genau. Ja. Und die haben gerade vorhin zugesagt, deswegen, ne, relativ knappe Nummer, aber freut mich auch, bin ich auch spannend, weil die Jungs machen auch, ich glaube, ich kann mir gar nicht sagen, nächste Generation ist fiese zu sagen, aber es sind einfach noch mal ein paar Jahre jünger, und machen aber alle auch echt einen spannenden Job, finde ich, in ihrer Region und bin total gespannt, ein bisschen mehr drüber zu fahren.
Von der Statistik haben sie auch super
total
weiterentwickelt.
Genau, gerade Chardonnay oder Burgunder, ne? Auch da.
Mega.
Ja, du bist ja aus Baden, das sind ja dann quasi so die Kollegen aus Baden.
Anderer Zipfel, ne?
Aber macht gar nichts, haben wir selber auch oft auf dem Tisch stellen, ne? Siehst du? Also wie schon gesagt, wir probieren extrem gerne viel.
Wir kommen einfach trotzdem und setzen
uns auf. Kommt ihr noch
dazu? Wir feiern einfach mit,
Backoffice. Wir haben hier die Lounge vor uns.
Da gehen wir hin.
Mein großen Tisch.
Das wäre auch nett.
Sind alle willkommen. Aber es hat unglaublichen Spaß mit euch allen gemacht. Vielen Dank für diese Rotwein- und Weißwein-Einblicke. Vielen Dank. Danke, Jochen, dass du die beiden eingeladen hast. Sensationell. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.